Dann drücke ich mal auf Aufnahme und sage Hallo.
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 Der Gregor wollte heute anmoderieren.
Ja, das ist eine Jubiläumssendung.
Ist es?
Ja, 10. offizielles Picknick am Wegesrand.
Das ist ein Jubiläum.
Und wir haben uns eingeladen zu einer ganz besonderen Gästin, zu Pamela Rosenberg. Dankeschön, dass wir bei dir sein dürfen. Und ja, wir fangen sofort an mit unserem Jubiläumsfilm. Das passt nämlich sehr, sehr toll.
Ja.
Pamela, wir haben so ein bisschen überlegt, welche Science-Fiction-Filme kennst du denn, die du mit reinbringen könntest? Und ich glaube, Stalker kanntest du gar nicht, aber du warst interessiert daran.
Ich war interessiert, weil ich habe so von Tarkovsky viel gesehen.
Ja.
Und ja, ich wollte was Neues kennenlernen. Also die anderen Ideen, also 2001 oder Clockwork Orange,
ja,
habe ich vor Jahren gesehen, natürlich. Aber ich dachte, ja, Tarkovsky.
Und das Tolle an dem Tarkovsky-Film Stalker ist, dass es die Verfilmung von Erzählung der Gebrüder Strugatsky ist, die im Deutschen, aber auch im Russischen letztlich genau übersetzt Picknick am Wegesrand heißt.
Was für ein
Ich habe gelesen, dass das in über 30 Sprachen schon übersetzt ist.
Ja, und ich habe, weil ich den Film sehr, sehr gut kenne, habe ich den Film jetzt gar nicht in Vorbereitung auf unser Treffen geschaut, sondern habe versucht, über das Internet den Text von dem Roman zu lesen und bin so drüber geflogen und nicht so richtig reingekommen. Ich habe eine etwas ältere Übersetzung gefunden aus DDR-Übersetzung, die noch sehr, sehr stark so ja, so ein bisschen altertümlich klingt. Also die Leute haben dort alle Kohldampf und das ist eigentlich eine ganz harte Geschichte und das passt nicht mehr. Also die Radikalität der Lebensumstände, die wird durch diese Sprache nicht in unserer heutigen Zeit, kommt für mich nicht rüber, sondern das klingt für mich so ein bisschen nach Knallchargentum. Ich habe es deswegen nicht geschafft, in den Roman hineinzutauchen.
Vorher aber noch eine andere Frage.
Ja.
Warum sind wir denn heute bei, sagt man jetzt Pamela oder Pamela? Ich habe jetzt beides gehört heute.
Es gibt beides.
Beides, okay. Warum sind wir denn heute bei Pamela? Wer ist Pamela?
Ja, weil ich das so wollte.
Ja.
Ja, weil ich eine besondere Gästin zu unserem 10. Sendungsjubiläum haben wollte. Und Pamela und ich, wir haben uns kennengelernt im letzten Jahr über eine gemeinsame Verbindung von Transmediale. Und wenn ich das richtig gesehen habe, der augenblicklichen Arbeit von Pamela in der American Academy. Ist das richtig?
Nein.
Ja, gut.
Ich bin im Juli also in Ruhestand gegangen, weil ich wollte andere Sachen machen.
Ja, aber das war doch im Juni, dass wir uns getroffen.
Ach so.
Ja.
Weil du sagtest, meine Augenblicken.
Ach so, ja.
Arbeiten. Und
ja,
dann, ich dachte, das war mal.
Ja, okay. Ich bezog mich jetzt auf deinen kleinen Wikipedia-Eintrag und steht das noch drin, dass du für die American Academy arbeitest oder beziehungsweise gearbeitet hast.
Ja, also mache ich. Also ich arbeite schon für die. Ich moderiere eine Serie im Literaturhaus für die in Stuttgart zum Beispiel und ich bin involviert im Aussuchen von einem Komponist, der immer ein Stipendium dort bekommt. So, es ist nicht ganz vorbei.
Okay. Ich habe letztens das erste Mal von der American Academy gehört, deswegen nehme ich mal an, dass kaum jemand, der jetzt zuhört, vielleicht von der American Academy gehört hat. Könnt ihr mal erzählen, was das ist?
Also, ganz kurz. Es ist in 94 war Richard Holbrooke hier Botschafter, US-Botschafter. Und das war in dem Jahr, wo die Alliierten abgezogen wurden. Mhm. Und er hat gemeint, also jetzt, wo Militär weg ist, sollte das ersetzt werden durch ein Forum, wo amerikanischen Intellektuellen und Künstler dem deutschen Publikum vorgestellt werden könnten und auch ein Ort des Austausches über Public Policy, also auch auf dem Gebiet von internationalen Beziehungen und so weiter. So ist es eine Mischung, also es sind zwei verschiedene Zentren, sage ich. Das eine ist The Fellowships. Es ist ein bisschen wie das Wissenschaftskolleg hier in Berlin. Und es kommen dann amerikanischen Geisteswissenschaftlern und Künstler jeweils für ein Semester und wohnen dann hier und arbeiten an Projekten. Jeder bewirbt sich mit einem Projekt und es gab einige weltberühmten Professoren, die nicht angenommen wurden, weil es geht immer um das Projekt, was die hier machen wollen. Und das andere ist dann ein Austausch mit sogenannten Distinguished Visitors, wie Top-Ökonomen, und die kommen hier, um mit ihren Top-Ökonomen sich hier auszutauschen. Mhm. Ja.
Ich war schon mal am Wissenschaftskolleg, deswegen kann ich mir so ein bisschen was drunter vorstellen.
Das ist aber nochmal, das ist so toll mit dieser Villa, ne? Am Wannsee, und also es hat schon so ein bisschen so eine gewisse, ja, Film- und TV-Qualität, wie man das so kennt. Also es ist schon sehr prestigeträchtig.
Meinst du, um das zu übersetzen, Instagram-Qualität?
Nee, das ist schon mehr so James Bond. Okay. Ja, so ja. Die Villen bitte auffahren.
Wir haben auch dann einen Film gemacht, James Bond-mäßig, ja? Mit Lars Eidinger. Jonathan Lethem, der Schriftsteller, war Fellow bei uns, also Stipendiaten. Seine Frau ist Filmemacherin. Und für den 5. Juni 2014, das war das einjährige Anniversär sozusagen von Snowdens Enthüllungen, wollte sie zusammen mit Leslie Danton Downer, auch ein Fellow bei uns, einen Film machen. Und so, das war, die haben, also zu meinem Erstaunen, Lars Eidinger, also die haben mich gebeten, ob ich Lars Eidinger schreiben kann. Ich habe gesagt, also the American Academy wird überhaupt keinen Eindruck auf ihn machen. So, was soll das? Also nie im Leben wird er kommen.
Kennst du Lars Eidinger, Kaspar?
Nee.
Ja.
Der Ach so.
Lars Eidinger ist in der Theaterwelt weltberühmt. Und er ist ein Schauspieler, der hauptsächlich an der Schaubühne am Fährberliner Platz ist. Mhm. Und hat eine Ausstrahlung in die ganze Welt. Ja. Aber wie gesagt, zu uns nach Mitte und Friedrichshain, Prenzlauer Berg.
Also der ist sehr extrem, als Schauspieler ist sehr extrem. Der ist auch jetzt, ich weiß nicht wie alt, der ist 35 oder so. Und sein Deconstructionist Hamlet,
ja,
hier ist einfach ein Kult Ereignis.
Ich muss mir jetzt mal kurz ein Foto von ihm angucken, weil ja, bestimmt kenne ich den. Ja.
Der macht sogar im normalen Fernsehen manchmal auch Auftritte. So
ja,
als in höherwertigen Filme, ja, TV- und Fernsehspielen. Ja. Der wird bestimmt auch mal Tatortkommissar.
Ah ja, das Gesicht sagt mir was, ja.
Ja, gut.
Ja.
Ich bin beruhigt. Und jedenfalls, Amy Barrett oder Leslie, dann haben ihn geschrieben und er sagt, klar, komme ich zum Frühstück. Und dann, so, es war sehr geheimnisvoll, diesen kleinen Film, weil es war edgy, in dem es ging um irgendwas und man wusste nicht genau, was. Er kam in die American Academy und hat auf, wie heißt das, auf Politeness, so auf gute Manieren so getan. Aber die ganze Zeit haben seine Augen, also hatte Augen im Hinterkopf zu gucken und hat irgendwas gesucht, man wusste nicht was. Und dann war ich, also dann, als er dort sich verabschiedet hat, ist er durch den Garten und auf die Straße, und dann bin ich aus dem Auto ausgestiegen und er kam auf mich zu und ich sagte, wie war's? Und er sagt, hier, toll. Und er hat Mikrofilm, also im Mund. Und ich musste, dann hat es mir gegeben und dann habe ich gesagt, gut, so, ich war ungefähr Chefin von der CIA. Mhm. So.
Und, aber du, 8 Minuten. Du erzählst jetzt quasi deine Rolle als du selbst, als Cameo-Auftritt, als Schauspielerin.
Als Schauspielerin, das war mein Debüt als Schauspielerin, okay, wo ich also CIA, NSA-Chefin, man wusste es nicht ganz.
Das war
dann für den 5. Juni für gemacht. Und dann auch gezeigt.
Genau, an diesem 5. Juni, deswegen bin ich über meine Verbindung zur Seabase damit reingekommen, weil die Leslie Dunton Downer zusammen mit der Transmediale Christopher Gansing so eine Art ja Touristen Besucher Bustour gemacht hat zu allen
Secret Magic Mystery Tour.
Genau, zu allen relevanten Stationen von Überwachung, Überwachungsinstitutionen und Technologie in Berlin. Und zwar diese ganzen verschiedenen Schichten noch von ich weiß nicht, ob die Weimarer Zeit, auf jeden Fall Nazi, Topografie des Terrors. Es war dann die Teufelsberg-Geschichte, die NSA-Abhörstation. Es war Stasi-Normannenstraße. Und Seabase kam dann mit so auf diese Bustour, weil halt sehr viele Veranstaltungen in der Seabase stattfinden, so als Hackerspace. Ja, eigentlich ein alternatives, unabhängiges Veranstaltungszentrum in einer gewissen Weise heute, das auch nochmal ein Gegengewicht da ist, weil viele Veranstaltungen, die dort stattfinden, da versammelt sich diese, ich sag mal, überwachungskritische Dissidentenszene aus der ganzen Hacker-Welt und versucht dort also politischen Einfluss zu gewinnen, und das schien halt interessant zu sein.
Ja, also Busfahrt war über 8 Stunden. Und die Diskussionen waren auch dann über Mikros dann weitergeführt, und es war voll mit Hackers, und es waren ein paar echten Spionen dabei, und also die Mischung da in dem Bus war wirklich.
Es gibt auch einen tollen Dokumentarfilm, ja. Ich habe den auf der letzten Transmediale gesehen, und was krass bei dir hoffentlich gefallen wird, ich habe dann so eine kleine Einführung in die Seabase gemacht für die Leute von der Tour. Die kamen dann quasi vom Bus gesprungen, und ich habe die da in Empfang genommen und habe dann auch klar gesagt, dass Berlin heute aber auch für einen datenschutzkritischen Dialog steht.
Zu Recht, ja.
Ja, und konnte auch sofort darauf hinweisen, dass die erste Spakeriade dieser datenschutzkritischen Bewegung in den Räumlichkeiten der Seabase stattgefunden hat. Also ich wollte dann nochmal so ein Gegengewicht, weil das Narrativ, ja, Berlin, Hauptstadt der Dissidenten und der Leute, die gegen die ganzen Überwachungssysteme grundsätzlich, ob nun kommerziell oder militärisch bösartig stehen, dass es halt dass es einen komplexeren Austausch darüber gibt.
Ein Austausch würde ich jetzt nicht gerade sagen. Es ist eher ein Nebeneinander.
Wird ausgetauscht.
Es wird ausgeteilt.
Ja, ja, genau.
Ja, stimmt. Ja. Sagen wir, es wird manchmal etwas hitzig debattiert, ja.
Genau.
Ja.
Okay. Ja, das ist, so okay. Sind wir quasi.
Deswegen sind wir heute hier.
Ja, ja.
Okay.
Und das ist ja jetzt die American Academy, so die bisherige letzte Station, an der du gearbeitet hast. Du sagst, du bist jetzt in den Ruhestand so für dich getreten, aber ich denke, wir haben so viel spannende Sachen noch von dir zu hören, dass wir jetzt erstmal zu dem Film kommen, damit wir nochmal die Schleife drehen können. Ich glaube, in dem Film ist schon ein bisschen, also Stalker von Tarkovsky, da sind schon ein paar Elemente, die vielleicht auch für deine Arbeit interessant sein könnten. Wie hast du ich finde es ganz interessant, dass du sagst, du kennst Tarkovsky, aber du kanntest Stalker noch nicht.
Ja, weil es eigentlich der Film von ihm ist.
Ja, das fand ich so ein bisschen.
Ja. Ich weiß nicht, ob mein Prejudices, meine Voreingenommenheiten, also irgendwie subjektiv da eine Rolle gespielt hat, dass ich einfach mir nie die Mühe gemacht habe, so Stalker mir inzwischen, keine Ahnung. Also
du meinst das Vorurteil dem Film gegenüber, oder?
Nee, meine Vorurteil so gegen unheimliche Science-Fiction-Filme.
Ja, also die Angst, sich zu gruseln sozusagen vor dem Film.
Ja.
Ja.
Und ich habe vorher erzählt, so meine Mutter, als ich 5 war, wir lebten in San Diego in 1950, da war ich 5. Und also das war gerade so eine Zeit in Amerika, wo von der höchste Paranoia was im Werden war, mit McCarthy und die Russen kommen und Out of Space, also alle haben UFOs überall gesehen. Und es gab einen Film, The Thing. Und bis heute habe ich es fast vollständig im Kopf, nach 65 Jahren. Und ich darf nicht drüber nachdenken, bevor ich einschlafe. So. Ja. Und ich habe meine Mutter später gefragt, was sie sich dabei gedacht hat, ein fünfjähriges Kind da reinzuschleppen und sowas. Das war das Problem. Sie hat sich überhaupt nicht dabei gedacht und erst nachher kapiert, dass ich total traumatisiert war. Aber das ist wirklich so ein bisschen eine schwache Ausrede, dass ich dann mich diesen Genre versperrt habe. Aber ich habe einfach andere Interessen gehabt.
Meine Frau ist auch Traumatherapeutin und
kann das mir wegkriegen?
Ja, aber sie würde, also ich habe dadurch natürlich auch so ein bisschen zugehört, was man da so lernt, und das ist völlig in Ordnung, ein Leben lang von einem Kinofilm traumatisiert zu sein. Also das ist keine schwache Ausrede. Das ist schon, kann ich gut nachvollziehen. Ja.
Ich hatte lange Zeit beim Genre Western so eine Genreblockade, ja, dass ich gesagt habe, alles, was Western ist, werde ich mir nie anschauen. Und ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die eine ähnliche Blockade gegenüber dem Label Science Fiction haben. Weil da sind bestimmte Elemente, die genretypisch sind, die sofort so ein Gefühl, das will ich nicht sehen. So wie bei mir Western, rauchende Kreuz, Saloon-Tür, die hoch und runter geht. Bloß nicht. Bei mir ist vielleicht so aus dem Überdruss. Ich kenne halt rauchende Kreuz und Bonanza so aus dem Fernsehen, und das wollte ich nicht mehr sehen, war für mich auserzählt. Inzwischen hat sich das so ein bisschen gewandelt. Mein neuestes No-Go Genre ist der Kriegsfilm. Aber deswegen kann ich das ganz gut vorstellen, dass du einfach sagst, nee, Tarkovsky hat einen Science-Fiction-Film gemacht, das geht gar nicht, dann schaue ich mir das auch nicht an. Ja. Und war das denn jetzt eigentlich ein Science-Fiction-Film, was du da gesehen hast?
Nein, war es nicht, weil ich meine, ich habe so selbstverständlich viele, viele Filme gesehen und Stoffe gelesen, wo die Ambivalenzen und das Gleiten zwischen Welten, also total anregend und faszinierend ist. Und das war das hier. Und einfach die, wohin die Sehnsüchte einen so leiten kann auf einen anderen Stern. Insofern, gut, dadurch, dass die, in the Zone gehen und was diesen Room ist, der Raum, also das war einfach für mich faszinierend.
Ja.
Also
will noch mal jemand versuchen, so eine ganz knappe Zusammenfassung zu geben, was in dem Film passiert?
Ja, ich versuch's mal, und du kannst ja dann ergänzen vielleicht, weil ich den nicht so oft gesehen habe wie du. Also erstmal, der Film wurde Ende der 80er Jahre, Ende der 70er Jahre gedreht, 78, 79 in Russland. Und es geht darum, es gibt eine Zone, the Zone, eine Zone, in der merkwürdige Dinge passieren. Diese Zone gilt es eigentlich nicht zu betreten, aber sie strahlt aus, dass es wert ist, sie zu betreten, weil dort eben Dinge passieren, vielleicht Träume in Erfüllung gehen. Und es gibt den Beruf des Stalkers. Ich weiß nicht, ob man nicht eigentlich sagen muss, es ist Stalker. Da habe ich, denke ich, gerade drüber nach, weil es ja ein russischer Film ist.
Ja. Also die Übersetzung ist Schatzgräber, Pfadfinder, Suchender, so.
Ja.
Lotse vielleicht auch.
Lotse. Es gibt der Hauptcharakter im Film ist eben ein Stalker. Und der Beruf bedeutet, Menschen dorthin zu bringen, in diese Zone, damit die irgendwie etwas tun können. Und es gibt zwei Personen, die dorthin wollen. Ein Professor und ein Autor. Der Autor hat eine
Writer's Block.
Ein Writer's Block, genau. Also interessant für Blogger auch, sich den Film anzu. Der hat eine Schreibblockade und möchte die gerne lockern. Der Professor, glaube ich, möchte die Zone zerstören. oder schädigen, weil er sie für abusive irgendwie, weil er Angst hat, dass sie missbraucht wird. Und die buchen den Stalker, dass er sie da hinbringt. Und er muss sie auf ein Gefährt, ist ein richtiger Roadmovie auch, der muss sie an Polizei und Militär vorbei dorthin schleusen. Und dort begeben sie sich in sehr übernatürliche Begebenheiten, suchen Räumlichkeiten ab. Und der Film endet mit der Rückkehr und dass die, ich weiß nicht, wir spoilen jetzt wieder herrlich rum, ja. Dass die kranke Tochter des Stalkers, deren Krankheit auch irgendwie mit seiner Tätigkeit zu tun hat, plötzlich so eine Endeinstellung so mit Telekinese ein Glas auf dem Tisch verschiebt. Und der Film hat überhaupt keine Special Effects, also nicht das, was wir heute unter Special Effects verstehen, auch nicht unter damaligen Verhältnissen, ist ungefähr zur Hälfte schwarz-weiß, in einem beeindruckenden Schwarz-Weiß, finde ich, also dieses Düstere, wovor du wahrscheinlich auch Angst hattest, ne? Mhm. Was ich verstehe, und wechselt aber in Farbe in dieser Zone, was beeindruckend ist in dieser Farbwechsel, so wow, ne? Das ist plötzlich magisch einfach. Und ja, das wäre jetzt so meine Zusammenfassung von dem Film. Hm.
Mir ist gerade der Gedanke gekommen, ich habe vor ein paar Tagen Der Berg ruft gesehen.
Das klingt nach einem Softsex-Film.
Der von Louis Trenker, okay. Die Erstbesteigung des Matterhorns. Mhm. Und von der Struktur her ist es quasi der Stalker-Film. Ja, da ist also dieses Matterhorn und der Einheimische bringt so zwei Leute, und zwar einen aus Turin und einen aus London, die wollen jetzt nicht zusammen, sondern in Konkurrenz als Erster auf diesen Gipfel hochsteigen. Und auch da müssen Grenzen überwunden werden und es gibt auch gewisse Schwellen, und zwar ist es die soziale, so die Leute im Tal sagen, die Einheimischen, was muss man denn überhaupt auf den Gipfel da hinauf? Da ist es doch nur windig und kalt, ne? Und ja. So ein bisschen, hier gibt es auch diese Zone, die ist auch abgeschirmt und man muss also auch erstmal so eine soziale Hürde überwinden. Und deswegen kann man wirklich sagen, dass dieser Film so eine ganz allgemeine, ja, Mainstream-Komponente hat, also nicht Genre gebunden ist. Mhm. Insbesondere von seiner ganzen Bildsprache ist es, glaube ich, hat der Tarkowski so eine ganz einzigartige, elegische, unglaublich langwierige Bild- und Szenensprache entwickelt, auf die man sich einlassen muss. Und dann ist diese Bildsprache für sich unglaublich faszinierend. Da kommt es gar nicht so auf die Handlung an. Und man kann sich regelrecht darin fallen lassen. Mir ist der Film wirklich auch über den Soundtrack in Erinnerung geblieben, weil das ganz, ganz sparsame, also für heutige Verhältnisse so minimal Elektronik, so Laptop-Knistermusik-Elemente sind so, nur so solche Effekte und die nochmal diese Seltsamkeit der Zone. Man hat das Gefühl, also im Soundtrack ist schon diese Fremdartigkeit, wird da schon gespiegelt. Und deswegen war das auch so ein Hint auf die Pamela hin, weil ich ja weiß, dass du im musikalischen Bereich, aus dem kommst du ja, und dass da vielleicht ein paar interessante Elemente drin sind.
Also dass ich fand es eigentlich erstaunlich, weil ich bin sehr Soundtracks, wenn ich einen Film sehe, ist das automatisch ein Element, was ich wirklich extra wahrnehme.
Ja.
Also manchmal, dann bin ich so reingesaugt in irgendwas, dass ich dann das doch nicht extra, aber meistens ist das für mich dann auch so extra präsent als Element. Und ich habe dann versucht, mich zu erinnern, ob ich je einen Film gesehen habe, wo es so extrem sparsam war. Und was hier so so perfekt eingesetzt war. Er hat es nur punktuell also gut, es gab bestimmte Sachen, man könnte sagen, die sind auch Soundtrack, also Wasser in verschiedene ja, Auflösungen und so. Wasser plätschernd, aber auch zu fließen. Also Wasser hat man wahrgenommen. Es waren sehr oft also Eisenbahn, Eisenbahn, die psychologisch in bestimmten Momenten dann auch zu solche Geräusche dann gehörten tatsächlich zum Partitur, würde ich sagen. Aber wie er die Sparsamkeit zum Beispiel, also der Unterschied zwischen dem Stalker und also seine zwei Gästen sozusagen, ist, dass er eine Gläubiger ist. Und ganz am Ende des Films wirklich kapiert man, dass das wirklich sein Eifer ist, das ist seine Mission, ist diese Menschen, die überhaupt den Zynismus oder die Hoffnungslosigkeit sich übergeben haben, die dazu zu gewinnen, wieder ja, an Liebe zu glauben. Mhm. Und so, ich meine, wenn er zum Beispiel seine Frau am Anfang, der ist ein Loser anscheinend. Also es war öfters im Knast und nichts ist ihm gelungen und so weiter. Und so am Anfang, wenn er morgens aus dem Bett aussteigt und aufbricht, ist seine Frau verzweifelt, weil sie weiß, dass er wieder dahin geht und es wird wieder nichts bringen. Und in dem Moment, aber wo er aufbricht, kommt von Wagners Tannhäuser der Pilgersmarsch.
Das wusste
nur
ich nicht.
Kurz. Und das ist, wo Tannhäuser versucht nach Rom, also als um wieder also an Gott zu glauben, als er Venus verfallen ist früher, wenn man Tannhäuser kennt. Und das ist diese Pilgersmarsch. Und das kam Blitz für, ich weiß nicht, 5 Sekunden
ja.
Maximal.
Ja.
Und das war, ja, er bricht auf, aber du kapierst es in dem Moment nicht wirklich, weil er bricht auf, um die zu bekehren,
ja,
in the zone. Und erst am Anschluss, zum Schluss, dann habe ich dann diesen Wagner verstanden.
Ja,
da.
Ja.
Dann kam ein anderer Punkt, wo er den Bolero von Ravel, als die zurück von der Zone, zack, dann sind die wieder in einer Kneipe. Aber einfach da, wo die aufbrechen, ist diese Bolero-Musik wieder nur für, ich weiß nicht, 5 Minuten oder so, 5 Sekunden. Mhm. Aber Bolero hat was Vorantreibendes. Mhm. Es ist, wenn man das ganze Stück kennt, es wird immer, immer schneller. Und diese Vorantreibendes war, als ob es die wieder geschleudert hat in ihr alten Leben, so in der alten Platz zurück.
Das hat ja auch was Repetitives, ne?
Ja.
Bolero, das ist ja, ja immer das Gleiche, ne? Die ganze Zeit.
Aber es war, also du hast auch nur ein Schnippchen gehört, aber das war genug, um die dahin zu propellieren. Can you say that in German? To propel, so die zum Schnitt zu schleudern.
Ja. Hat, ist nicht der Bolero auch ein Fünfvierteltakt, der so ein bisschen was wie
ja,
so ein Stolpern da, weil einfach mehr, ja, mehr Schläge, als man das normal, ja, gewohnt ist, dass das auch so treibt.
Ne? Genau. Und dann ist so das Elektronische,
ja,
war also, das war kombiniert an ein paar Stellen, das war auch unglaublich sparsam, aber da war es zusammen mit, für meine Ohren klang es wie ein Panflöte. Mhm. Also das war nicht elektronisch.
Ja.
Und dann wie Jew's Harp, das ist so twanging. Diese Jew's Harp, das war elektronisch, glaube ich, aber diesen Panflöte, und das hat was elegisch. Und das war auch dann, als die, und jetzt komme ich nicht mehr auf die Szene, ob die, als die drei Männer gerade in den Raum, in the room gehen wollen.
Ja.
So kleine psychologischen Untermalungen, wo man, ja.
Ich finde das spannend, wie ihr beide, also welchen Fokus ihr beide beim Gucken oder auch besser gesagt beim Hören habt des Films, weil mir das Musikwissen fehlt. Also bei mir reichen ein paar Sekunden nicht, um irgendwas zu erkennen und dann vielleicht noch mit Wagners dann noch eine bestimmte Geschichte zu erkennen. Das ist schön sozusagen, dass man aus der Perspektive zu hören, dass da noch diese musikalische Erzählschiene gibt in dem Film.
Ich bin ganz am Schluss, wo er wieder mit seiner Familie vereint ist und wo das Mädchen da mit dem Kopf am Tisch praktisch, da kommt also Beethoven 9., also Schillers Freude, also ja. Ode to Joy.
So als optimistischer Ausklang.
Was aber im krassen Gegensatz, finde ich, ist zum Bild. Weil wenn man nur das Bild guckt, das ist so russisch depressiv, ja, und dann diese Musik dazu, ja.
Ich muss euch mal meine Rezeption oder Erstrezeption schildern, weil es war ein Schwarz-Weiß-Fernseher, ich glaube 81 oder so. Da hatte ich schon einen Fernseher quasi in meinem damaligen Kinderzimmer, Jugendzimmer, also jedenfalls im Elternhaus, aber ich hatte einen eigenen Fernseher, es war aber schwarz-weiß.
Festkind.
Und der Film kam in der ARD abends, einen Montagabend, 23.30 Uhr und es war natürlich so, eigentlich nächsten Tag Schule, früh raus, 6:30. Das war jetzt keine gute Idee, einen Film, der irgendwie gefühlt 3,5 Stunden lang ist, wo nichts passiert, der in Deutschland und auch in der Ausstrahlung nur synchronisiert, also die russische Originalfassung deutsch synchronisiert lief im deutschen Fernsehen.
Ja.
Die ganzen Effekte, also wo du sagst, ja, von schwarz-weiß geht er in Farbe rüber, hatte ich überhaupt keinen blassen Schimmer. Du
wusstest ja auch nicht mal, dass es kommt.
Wusste ich nicht, dass es kommt, aber ich hatte sofort diese interessanten Klänge im Ohr, war für mich auch klar, dass es Science Fiction ist, weil für mich futuristische Klänge für sich so ein Asset von Science Fiction ist. Dass man über Klänge, Synthesizer-Klänge, elektronische Musik, also diese Fremdartigkeit dieser Welt schon darstellt. Und mich hat, ich war zu der Zeit so sehr, sehr stark involviert in diese ganze Science Fiction Science-Fiction-Szene und ich war so fasziniert, weil ich sofort gesehen habe, ich habe den Film immer als Science-Fiction gesehen, schon vom ersten Moment an und habe aber nie den letzten Moment gesehen, weil ich war immer schon weggeschlafen und es hat Jahre gedauert, ich glaube so beim vierten oder fünften Mal habe ich dann überhaupt diese Endszene gesehen und konnte dann auch wirklich sagen, auch von der Genre-Kategorie ist es Science-Fiction, weil es ist ein Mutantenfilm.
Ja.
Ja, es ist die Geschichte, wie halt durch diese Zone entsprechend Einfluss hat auf die nächste Generation. Und was diesen Film natürlich so unglaublich macht, Anfang der 80er Jahre, jetzt für westdeutsche Rezeption, das war die große Zeit der Umweltbewegung und wir haben hier so eine komplett dystopische. Es wird ja gar nicht gesagt in dem Film, ob es jetzt die Außerirdischen waren oder ein Meteoriteneinschlag oder 5 Jahre später vielleicht ein Kernkraftwerk ist explodiert.
Ja.
Also dieser Film hat glaube ich auch die Stärke, dass er diese Idee der Zone, die heute um Tschernobyl herrscht, eigentlich schon vorher gesehen hat. Ja. Für die russische Geschichte kommt noch dieser Kamtschatka-Unfall hinzu. In Sibirien ist ja 1911 irgendwie ein, vermutlich, Verschwörungstheorien sagen anderes, aber ein Meteorit runtergekommen, hat wirklich weite Landstriche in mehreren Saarlandgrößen plattgelegt. Also die ganzen Bäume sind so umgefallen und es gibt auch ein paar Fotos, wurde dann aber sehr stark, vielleicht waren es auch 1916, ich weiß nicht genau, wurde dann so stark abgeschirmt und auch später in der gesamten Sowjetunion-Zeit kam man auch nicht mehr an Informationen aus dieser Zeit, das war ja noch bevor es die Sowjetunion gab. Und auch da war so diese Idee des abgesperrten Bereichs, überhaupt in der ganzen Sowjetunion gab es ja immer diese verbotenen Städte und deswegen passte das unglaublich gut zu dem Bild, was man so von der Sowjetunion hatte und hat dem Film mit Tschernobyl aber auch so eine nachhaltige Aktualität gegeben und es gibt ja sogar ein Computerspiel, Stalker, das gewissermaßen die Idee der Zone dann wirklich, also man spielt dann quasi diesen Stalker, in die Tschernobyl-Zone verlegt hat. Und da ist der Raum des Wissens ist quasi alles jetzt gefährliches, angelesenes Halbwissen aus Wikipedia, so ein Monolith unter dieser Betonschale im Reaktorkern ist also quasi dann der, die Wunschmaschine, so heißt dann übrigens aus den ursprünglichen Drehbuchfassungen, haben dann die Gebrüder Strugatzky quasi so eine Art ausgekoppelte Version von Stalker gemacht, den sie die Wunschmaschine genannt haben, weil sie sich im Laufe der Drehbucharbeiten so stark von ihrer literarischen Vorlage entfernt hatten. Mhm. Und was auch nur ganz kurz, weil es auch mit zu der Bildqualität gehört, wo du gesagt hast, das Gewässer. Die haben in der Nähe von Tallinn gedreht und dort waren teilweise ganz schwer giftige Abfälle von einer Chemiefabrik und die sind alle, was heißt, ein Großteil des Teams ist wenige Jahre später an Krebs erkrankt. Also, und alle sagen, es lag daran, dass wir monatelang durch diese verseuchten Gewässer da herumgezogen sind. Also sowohl Tarkowski als auch seine Frau und noch ein oder zwei andere aus dem Kernteam der Produktion. Mhm. Und ich finde diese Idee des Zerfalls, die industrielle Revolution, die so quasi im da Niedergang liegt. Und das hatte auch, finde ich, zu der Zeit so eine allgemeine Idee. Also man sagte dann ja auch immer postindustriell. Also wenn man so die Idee des postindustriellen Zeitalters so haben will, dann finde ich, ist Starker so eine sehr, sehr schöne Idee davon, von so einer Zukunft, die ihre besten Zeiten schon hinter sich hatte.
Stimmt es, dass er also der erste Film vernichtet hat und dann, weil er nicht zufrieden war und dann das nochmals von vorne dann gemacht hat?
Das
dann
war nicht
zweimal so viel in diesem vergifteten Atmosphäre dort.
Ja, habe ich auch so gelesen. Und es gibt auch so Kolportage, dass er sogar extra das Material zerstört hat durch seine Leute bei Gosfilm. Das ist so die große staatliche Filmproduktion gewesen in der Sowjetunion. Und er hatte schon auch so eine gewisse Star-Qualität. Also er konnte schon relativ viel tun und dann hat er da noch ein bisschen nachgeholfen, sodass er wirklich nochmal so eine komplette Neuproduktion machen konnte. Und aber irgendwie ist er danach dann trotzdem ins Ausland gegangen, hat dann nochmal einen großen Film, Nostalgia, in Italien gedreht. Ende der 70er oder Anfang der 80er Jahre. Und ja, also ich finde so spannend diesen, weil wir ja vorher über die zwei Kubrick-Filme gesprochen haben, die ja auch ganz klar von dem musikalischen Einsatz, aber wirklich nicht minimal so in irgendwelchen Soundbites irgendwo aus der Ecke, sondern die leben ja ganz klar von der Inszenierung. Und ich finde diese Tarkowski und Kubrick, die haben so diesen Ost-West-Gegensatz so auf der Kultur- und Filmkunstschiene ausgefochten. Ja. Also wenn man sich Solaris und Stalker anschaut und dann wiederum 2001 und Clockwork Orange zum Beispiel mitnimmt auf der Seite von Kubrick, das finde ich ganz interessant.
Das interessiert mich jetzt eher. Ja. Also wir sitzen jetzt hier zu dritt. Ja. Du bist ja bekennender NATO-Fanboy, wie du dich immer gerne bezeichnest. Du kommst
bekennende
aus
was?
NATO-Fanboy, nennt er sich. Oh, ein entgeisterter Blick. Wir kokettieren damit. Gregor kommt halt aus dem tiefen Westdeutschland.
Ja.
Und ich bin in der DDR aufgewachsen, 11 Jahre nur, aber das reicht für eine Anfangsprägung. Du kommst aus Amerika. Das ist ja nun wirklich urrussischer Film. Also von der Erzählweise her und so. Was spielt denn sowas für euch, also für dich zum Beispiel in den 80er Jahren, was spielt denn das für eine Rolle, wenn man da so einen russischen Film guckt?
Ein russischer Film, in den Land Rover rumfährt, ist für mich kein russischer Film.
Okay. Also du, ist nicht russisch sozusagen.
Vom Gefühl her vielleicht.
Nee. Also, du schüttelst auch den Kopf?
Nee.
Okay.
Nee, ich meine, wenn man wirklich ist so, also ich würde nie sagen, dass ich als Amerikanerin dann Filme aus anderen Bereichen, also ich bin eher also sozialisiert sozusagen mit Nouvelle Vague, also diese ganzen Sachen, also als ich in Berkeley zwischen 62 und 66 studiert hatte, also habe wir waren alle fokussiert auf also Film aus Europa. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt einen amerikanischen Film gesehen habe in der Zeit. Aber naja, so was mich im Moment wirklich interessieren würde, sind also DDR-Filme zu sehen, weil die sind viel zu wenig auf mein eigenen Bildschirm im Kopf.
Ja.
Was da war, das würde mich schon soziologisch sozusagen interessieren. Aber nee, also ich denke, dass die, also ästhetisch waren das eher Welten, die mich angezogen haben. Mhm. Ja.
Wo du sagtest, den Einsatz von Soundtrack und Musik. Also ich finde, dass einige der Antonioni-Filme ähnlich sparsam dem Sound einhergehen. Und auch so ein bisschen elegisch. Also man muss sich drauf einlassen, wenn man das irgendwie aushalten. Was hast du denn eigentlich in Berkeley dann studiert?
Ja, das wollte ich auch gerade fragen.
Da habe ich Geschichte und Musik und Literatur, aber ich habe auch Philosophiekursen belegt. Ich meine, das ist das Schöne in Amerika, an Unis, du musst dich nicht, also mein Enkel, der jetzt Abitur gemacht hat, letztes Jahr, hat jetzt ein Jahr freigenommen, weil er weiß einfach nicht, was er hier studieren will, und du musst dich festlegen. Und dort kannst du wirklich in vielen Fächern sich vertiefen. Aber ich habe, European Intellectual History war mein Hauptding mit Karl Schroske und dann Musikologie. Und dann bin ich sofort aufgebrochen nach Europa.
Und waren das nicht die entscheidenden?
Ich habe aber russische Geschichte, habe ich meinen Magister später gemacht, dort, mein Master in russische Geschichte dann.
Muss das nicht quasi 62 bis 66 auch die Zeit gewesen sein, wo quasi so traditionelle, ich sag mal so studentische Strukturen auf einmal aufgebrochen sind in diese Hippie-Zeit? Du hast das.
Also das war der große Protest gegen Vietnam. Ja. Also da haben wir, also ich behaupte, dass die ganzen Studentenbewegungen, also von dort aus, ich war bei jedem Sit-in bei der Free Speech Movement.
Ja.
Und das war die große Abrechnung mit Industrial Military Complex und diesem ganzen Bewusstsein, absolut, absolut. Und danach ist es das so ein abgeschwächtes Hippie-Movement sozusagen. Ja. Damals war es, also 64, 65, 66, das war bis the Cambodia Invasion. Mhm. Bis dahin war es wirklich, wirklich politisch, und danach dann war es für vielen dann mehr einfach ein Lebensstil-Entscheidung. Also.
Diese Campus ist ja wie so eine eigene politische Gemeinde. Die haben ja eine eigene Polizei. Und wie war denn das? Gab es da nicht dann irgendwann
nicht nur die Polizei von der, also der Herr Wachmänner.
Ja.
Also, aber nein, die echte Polizei kam. Also Freund von mein WG, also ihr Freund ist praktisch mit den Haaren abgeschleppt worden und von einer staatlichen Polizei und eingesperrt und so, nee.
Aber nee, ich meinte, ich war mal in Stanford, und da ist so halt so ein Sheriff rumgefahren mit einem richtigen Polizeiauto, und da stand, das war der Sheriff von Stanford. Also von
Berkeley haben wir das nicht gehabt, also ich weiß nicht.
Also. Also es wirkte für mich so, als wäre quasi diese ganze Uni nochmal so ein, wie eine eigene Gemeinde.
Also das kann sein, weil Stanford ist Privatuni und Berkeley nicht. Also ich habe sowas noch nie gehört, aber das kann natürlich sehr, sehr wohl sein. Aber bei uns, es waren nur eher wie Wachmänner, die nachts wie ein Portier ein bisschen so.
Für uns ist das natürlich immer spannend. Also wie heißt die BSD, Berkeley Software Distribution?
Ja.
Ja, also die noch relevante Betriebssystemteile, mit denen, glaube ich, vielleicht du oder zumindest Teile des Internets nach wie vor verwaltet, organisiert.
Apple, OS X, da drunter.
Ja. Und das muss quasi eigentlich zu deiner vielleicht ein bisschen, wann kam das? Na, erst in den 70ern
wurde es. Ja, gemacht, aber da haben wir davon die Grundsteine gelegt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und Sun auch, Stanford University Network. Mhm. Ja, das ist so spannend. Also,
Berkeley ist immer noch ziemlich cutting edge da, glaube ich. Also, ich bin im Aufsichtsrat von der Uni. Mhm. Und es ist nur ein Skandal zurzeit, finde ich, weil es ist eine staatliche Universität.
Ja.
Und also die Studenten, die in Kalifornien also sesshaft sind, sollten ursprünglich die Idee, dass die gebührenfrei sind. Jetzt die Stadt also hat ihre Subvention auf 9% zurückgeschnitten. Es ist wirklich, es ist ganz grimmig. Und so jetzt selbst in der State University müssen die Einheimischen dann also $12,000 Gebühren bezahlen.
Pro Semester oder pro Jahr?
Pro Jahr. Mhm. Aber immerhin ist das wirklich gewaltig.
Als Student.
Als Student. Und ich meine, das ist nichts im Vergleich zu was die Privaten und die out of state.
Ja.
Und die haben das auch dann revidiert jetzt, dass für die Undergraduates, so das sind die ersten 4 Jahre an der Uni, wo du einen Bachelor's dann bekommst, also jetzt sind 25 out of state, weil die müssen ganz hohen Gebühren bezahlen, um das dann zu finanzieren.
Was heißt out of state?
Dass die nicht in Kalifornien sesshaft sind.
Ah, okay. Mhm.
Also quasi die Landeskinder sollten ursprünglich frei studieren können und alle anderen aus der Welt oder war das noch
aus der Welt, aus dem Rest von Amerika auch. Mhm. Ja.
Also war dann kein Unterschied mehr, ob man aus Oklahoma oder aus
Taiwan
kam. Okay.
Ja. Ja. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Ja, also, es regt mich dermaßen auf, dass ich im Moment, also.
Und dann bist du nach Europa gekommen, also Mitte, Ende der 60er Jahre, dann war aber hier auch schon Summer of Love und 67er.
Ja, und 68 war, ich weiß, einmal bin ich von London nach Wien, geflogen und da dürften wir nicht über Frankreich fliegen.
Ja.
Weil es gerade diesen Studentenprotesten gab. Ich weiß nicht, warum das also Flugverkehr beeinträchtigt hätte. Aber ich meine, es war schon sehr aufregend und toll. Also 68 hast du das Gefühl. Also
die Revolution steht kurz vor der Tür.
Ja. Und dann bin ich dann 68 nach Amerika zurück, 3 Jahre lang. Also hatte meinen Mann kennengelernt und er hat einen Gastprofessur drüben gekriegt. Und das war gerade Cambodia Invasion, 69, 70. Und das war, es ging wirklich massiv dazu. Aber das war, dann kippte die Stimmung im Land. Und da haben auch die erzreaktionären Konservativen, haben die dann plötzlich also auch Abstand von Vietnam nehmen wollen. Mhm. Aber das war wirklich mit Riesenstreiks und auf alle Unis einfach gestreikt. Und ich bin auch von einem Polizist, weil ich sehr laut Hals also war, also er wollte mich einsperren auch. Ja. So, ja. Aber ja, das war überall. Also hier ist es ein bisschen mehr von The Shah of Iran ausgegangen, also als Trigger, aber im Grunde.
Ja. Ja. Das bezieht sich jetzt auf den 2. Juni 1967, daraus im Anschluss an diese Shah.
Wo Benno ohne Sorgen, ja.
Genau, kam es dann zu diesen Schüssen, wo die ja jetzt Jahrzehnte später dann auch noch dadurch so einen komischen Spin bekommen hat, dass das auch noch ein bezahlter Stasi-Mensch war, wo man dann halt schon fragen kann, okay, sollte dort gewissermaßen die Welle auch noch ein bisschen angeheizt werden, ne? Das wäre ja gewissermaßen als Destabilisierungselement, steht da der Verdacht im Raum, auch wenn das noch gar nicht so richtig klar ausdiskutiert wird. Ja, wir haben ja schon ein bisschen gehört, jetzt hast du denn ja wirklich sehr spannende Berufsjahre in der Musikindustrie, aber in einem ganz speziellen Bereich der Musikindustrie.
Kam ursprünglich, also es klingt ein bisschen schizophren für die meisten, dass ich wirklich in das Free Speech Movement, alle Sit-ins dabei war, aber gleichzeitig also bin ich Stehplätze in der Oper von San Francisco ständig gewesen und wollte dann Regisseurin von Oper werden. Und ich fand das alles so langweilig in San Francisco, also musikalisch gut, und ich hatte von Wieland Wagner gehört, der hier eine szenische Revolution eingeleitet hat. Also als Enkel von Richard Wagner ist das auch psychologisch so faszinierend, so nachzuvollziehen, und er hat die radikalste Regie-Revolution eingeleitet, in dem alles total abstrakt, er kam ganz weg vom Narrativen und so. Ja. Und es gab Meisterklassen in Bayreuth und mit ihm, und ich bin rübergeflogen und habe das dann gemacht.
Wie macht man das? Ruft man da an? Also
nee, ja. Also ich kannte jemanden, der im Jahr davor drin war, ja. Und er hat dann ja, weil ich hatte nichts nachzuweisen, ich hatte ein paar Sachen in Berkeley mit Studenten also gemacht, mhm. Aber sonst und er hat also mit Friedlin Wagner, die das alles organisierte, so gesprochen und sagt, ja. Okay, sie soll kommen.
Wir müssen mal über Wagner generell sprechen, weil Wagner ist ja nochmal so mehr als Oper eigentlich. Ne? Also was ist
Wagner für
was
mich?
Ist Wagner zum Beispiel für dich?
Ja. Etwas, womit ich überhaupt nichts anfangen kann. Ich verbinde mit Wagner Schlingensief. Mhm. Irgendwie. Weil ich weiß, dass er sich mit Wagner an Wagner irgendwie abgearbeitet hat.
Ja. Ja.
Und dass viele sich an Wagner abgearbeitet haben. Also sagen wir die, wenn ich jetzt so Stichworte nennen soll zu ja. Wagner, Apokalypse Now, da gibt's die Szene mit den Hubschraubern, wo die ja. kommen. Da wird, glaube ich, Wagners
Ritt der Walküren,
und ist eine großartige Szene in dem Film. Wagner ist politisch schwierig, habe ich abgespeichert. Und ich habe keinerlei Zugang zu der Musik. Und ich weiß, die Leute, die Wagner ja. hören, sind enthusiastisch zu der Musik, und die Leute, die es nicht hören, können überhaupt nichts damit anfangen, und ich gehöre zu Letzteren. So.
Ja, das, was du so schön politisch schwierig umschreibst, ist halt eine sehr, sehr enge Vereinnahmung des Nazi-Regimes und wirklich in der Figur, in Person von Adolf Hitler mit der, ich glaube, war das noch die Witwe von Wagner? Oder die
ja,
Tochter?
Die Witwe.
Wirklich noch die Witwe?
Nee, die Schwiegertochter.
Okay. Ja. Und die hat da auf Villa Wahnfried da irgendwie so das Zepter geschwungen. Und ich muss sagen, ich krieg immer noch auch ein bisschen komische Gefühle, wenn ich die Bilder sehe, wo dann Adolf Hitler als Reichskanzler bei irgendeiner Premierenfeier in den 30er Jahren da sitzt und oder unsere heutige Kanzlerin auch zu einer Premiere geht als Kanzlerin, Rechtsnachfolge, die Bundesrepublik Deutschland ist Rechtsnachfolgerin des Deutschen Reichs, und ich finde, das kann man nicht, also das, du kannst als Oppositionsführerin vielleicht Opern begeistert sein, aber diese Bilder finde ich schwierig, weil du stehst dann wirklich, es ist ja auch nicht Präsident, sondern es ist die Kanzlerin, es ist quasi auch das in irgendeiner Weise dasselbe Amt, ne? Mhm. Und ich weiß nicht, wie wird das im Ausland gesehen?
Das verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Das, weil also das Hitler-Wagner wie heißt es, hijacked,
ja.
ist eine Sache.
Ja.
Und es ist durchaus, also ich finde, der ist sehr zwiespältig. Aber ich meine, es gibt Künstler, die, es ist nie schwarz-weiß. Und ich meine, und das ist, also, der war wirklich schizophren, der war rabiater Antisemit. Also der war wirklich in vielen, vielen Dingen schlimm. Also das ist gelinde ausgedrückt. Aber andererseits ist das, was er künstlerisch vollbracht hat, also auch so genial. Und das ist missbraucht worden. Und ich denke, das muss man wirklich dann klar sehen. Und es hat, also es heißt nicht dann für den Rest der Geschichte. Hm. Wird er das Gut von den Faschisten sein. Mhm. So, ich meine, wenn sie dahin geht als Kanzlerin, ist es, also ich sehe keinen Unterschied.
Ich muss da mal einhaken. Mhm. Ich muss da mal nachfragen. Also ihr habt jetzt beide eine Redewendung verwendet, dass ihr gesagt hat, du hast gesagt, er wurde gehijackt, und du hast auch sowas Ähnliches
vereinnahmt,
was ja ein passiver Prozess ist. Mhm. Politisch schwierig.
Na, er war ja schon tot.
Genau, er war schon tot, aber du hast es auch anklingen lassen, er war antisemitisch.
Absolut.
Genau. Also
furchtbar.
Also es gibt sozusagen, genau, es gibt zwei Teile. Und jetzt, ich hack deswegen ein, mhm. also ich ich gucke zum Beispiel keine Filme mehr mit Klaus Kinski. So, Klaus Kinski ist bei mir durch, seit ich das mit seinen Töchtern mitbekommen habe.
Ja.
Ich kann Klaus Kinski nicht mehr gucken, ich unterstütze das nicht. Ja. Und ich finde, Klaus Kinski ist ein großartiger Schauspieler. Er ist wirklich beeindruckend, kann er spielen. Aber nein, Klaus Kinski kommt mir nicht mehr tüten. Und genauso auch Arnold Schwarzenegger nicht. So,
die sind einfach wie heißt das? They're interpreters.
Ja.
Die haben nicht ein Werk kreiert.
Ja.
Und das ist für mich ein Unterschied.
Aha, okay.
Ein absoluter Unterschied. Ich meine, was er in der Geschichte der Musik und der Wahrnehmung erfunden hat, ist wirklich absolut revolutionär. Revolutionär im 19. Jahrhundert, in der ganzen, also Genesis von was wir unter Musik und Musiktheater und Bebilderung verstehen. Und das war, und die für mich, also das verstehe ich mit Kinski total, aber es ist nicht, was er kreiert hat, ist missbraucht worden.
Okay. Und kannst du mir als jemand, der Wagner nicht versteht, erklären, was das Besondere an Wagner ist?
Das ist wirklich...
Also du hast was Besonderes
gemacht. Ich bin das schon mal gefragt worden auf dem Podium. Und also man kann so einige technischen Errungenschaften, also die ganzen Auflösen von Tonalität hat er geführt. Also was er da im Parsifal gemacht hat, das löst Tonalität auf. Also das ist revolutionär, geht es nicht in Musikgeschichte. Aber auch was er in einfach so in neben den Ring. Es sind einfach so viele Schichten, so viele Reflexionen über Mythologie, über alles Mögliche da reingepackt. Einfach die Reflexion über Machtverhältnisse in der Welt. Zu Recht gibt es x-tausend Variationen, wie man das bebildert und interpretiert, weil es so vielschichtig ist. Mhm. Aber ich meine, also ich kann das nicht so gut in Worte fassen.
Also es gibt quasi schon nochmal nur in diesem Bereich der Komposition Neuerungen. Dann kommt aber noch hinzu, dass er die Musik nochmal eingebettet hat in ein Konzept, das er Gesamtkunstwerk nannte. Und was eigentlich ein Vorgriff des 19. Jahrhunderts auf die Technologie des 20. und 21. Jahrhunderts ist, nämlich der totalen Immersion. Also das ist sehr beeindruckend, wenn man das Festspielhaus sieht. Das ist eine Maschine, die extra nur, es ist überhaupt einmalig, die nur für diese Werke von ihm konzipiert worden sind und genau darauf ausgerichtet sind. Also das Orchester hängt in mehreren Schichten in einem irgendwie schätzungsweise 9 Meter oder 12 Meter tiefen Graben. Das sieht für sich schon aus wie Science Fiction, weil die quasi da über gestapelt und da drin sitzen. Und das ist so wie so eine Klangwelle. Du musst wirklich von der Seite her so reingucken, um als Zuschauer überhaupt zu erkennen, dass dort Musiker arbeiten. Mhm. Weil alles, was dann passiert in der Oper, ist fokussiert auf das Szenenbild. Und das bedeutet ja, dass die Musik sich wirklich und vor allen Dingen auch die Idee des Handwerks, des Meisterkults und so, dass sich das so total zurücknimmt. Die Musiker sind die eigentlich auch bei den normalen Vorstellungen dann so hemdsärmelig, sitzen die da rum, wenn die den, genau. Also die Musiker ist alles anders als in der klassischen Musik, wo die dann alle im Frack und so auftauchen. Nee, die sitzen auch bei den richtigen Vorstellungen einfach im T-Shirt da, weil sie sowieso niemand diese Leute
sieht. Manchmal oben ohne.
Ja.
Weil es so heiß ist.
Okay.
Ja. Und das ist, was ich so mitbekommen habe, also diese zweifache Innovation und ich finde, man kriegt das sehr gut mit, wenn man klassische Hollywood-Filme sieht, die, wo glaube ich fast alle großen Filmkompositeure jetzt alles, was vor Hans Zimmer war, ja, die noch richtig mit so einem klassischen Sinfonieorchester, so bis John Williams, Star Wars, die zehren und popularisieren eigentlich all die Dinge, die vorher Wagner überhaupt erst erfunden hat. Zum Beispiel bei Star Wars, wenn wir sehen, dass wenn das erste Mal Darth Vader auftaucht, dam 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 bam 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 bam, diese Elemente, dass bestimmte Leitmotive auf Charaktere hin gerichtet sind, das durchzieht seine gesamten Opern. Das heißt, du kriegst so ein erstes Melodieeinsprengsel, dann weißt du, der Sänger singt über was, über Person A, aber er denkt an Person B, weil gewissermaßen diese Charaktermelodie dieser Figur über irgendeine Flöte so eingespielt wird. Ja, und dadurch diese Mischung aus Szene und Musik total unauslöslich in die Oper reinzubringen, das hat er geschafft, weil vorher war Oper ja so, es gab das Rezitativ und es gab szenische Elemente und dann haben die mal eine Arie gesungen, also so wie klassisches Musical, wie man das auch noch bis ins 20. Jahrhundert hatte, war das Spielhandlung und dann haben die auf einmal Schnipp oder Bollywood, dann tanzen sie alle und singen ihre Gefühle, aber dann kippt es wieder in den normalen Modus um. Das war ja Oper lange Zeit. Und er hat quasi gesagt, nö, wir machen Musiktheater und alles ist Musik. Ja, es gibt keinen Moment mehr, wo die Musik sich zurückzieht, sei denn sie hat irgendein Geld. Aber gibt's Stille bei Wagner?
Nee, also ich.
Das ist ein einziger Fehler.
Ich musste drüber nachdenken. Aber ich meine, diese Motiven zum Beispiel, diese sogenannten Leitmotiven, die beschreiben und so. Ich meine, das ist, die zerfallen auch. Und dann so im vierten Stück von Ring, ein Motiv, was am Anfang, so, das kriegt was Fahles und so, dass diese, jedenfalls.
Ja. Also mich erinnert das dran, wir haben uns mal unterhalten darüber, dass du jetzt gerne hochauflösende Musik hörst. Hast erzählt irgendwie, das kann man irgendwie auf YouTube machen und es gibt auch noch andere Möglichkeiten, also besonders hochaufgelöste, digital hochaufgelöste Musik zu hören. Und warst da total enthusiastisch. Ja. Deswegen habe ich das auch probiert und habe kaum einen Unterschied gehört, wenn überhaupt. Also es war eher so ein psychologisches, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen besser. Und ich habe das Gefühl, dass es da eben zum Beispiel bei Wagner so eine Prädisposition gibt für bestimmte Feinheiten hören können oder nicht. Und ich glaube, dass ich Schwierigkeiten habe, diese Feinheiten zu hören. Und deswegen das, was du eben auch beschrieben hast, dieses, und da zerfällt dann was, und du gesagt hast, da gibt's ja noch was, das nehme ich, also das höre ich, aber mein Gehirn sozusagen parst diese Information nicht, weswegen ich dieses Gesamtkunstwerk dann, glaube ich, nicht so richtig wahrnehmen kann.
So geht's mir beim Kaffee. Genuss im Vergleich zu deiner feinen Sensorium, das du entwickelt hast. Das ist ja auch immer eine Schulung. Und
das stimmt, ja.
Ich will noch mal einen Gedanken, der eben auch ein bisschen ahistorisch ist. So schlimm dieser hetzerische Antisemitismus von Wagner zu der Zeit im 19. Jahrhundert war, war da natürlich nichts in sich nichts Besonderes. Also die Antisemitismus gab es eben als eine ständige Begleiterscheinung und natürlich in den gesamten Gesellschaften, und das 19. Jahrhundert sah ja auch eine Emanzipation des jüdischen Bürgertums vor, und das immer, das sehen wir auch in der heutigen Debatte, mit je stärker die Integration voranschreitet, desto stärker sind dann gewissermaßen auch die Gegenreflexe. Solange nämlich ein Jude in seiner Gasse wohnt, ist er ja keine Gefahr. Aber in dem Moment, wo er sich ein Palais in einer Straße baut, wo sonst der Fürst gewohnt hat, wird es natürlich auf einmal eine Gefahr. Ne, also die Dinge, es war eine Reaktion eigentlich auf den Fortschritt der damaligen Zeit. Und man kann, glaube ich, bei aller Schärfe nicht sagen, dass Wagner den Holocaust überhaupt, keiner hat den Holocaust in dieser Vernichtungsidee vorausdenken wollen, sondern das war halt ein nicht vernichtender, sondern auf Abstand haltender Aversion. Aber ich glaube, dass es schwierig ist, quasi ihn jetzt vor zu verurteilen für das, was dann später die Hitler und das Nazi-Regime veranstaltet hat. Mhm. Und aber es passt natürlich im Nachhinein sehr, sehr gut in eine Linie, dass man halt sagen kann, er war ein Vorbereiter, weil bei Nietzsche gibt es, glaube ich, auch antisemitische Einsprengsel. Und dann hat man halt so eine geistige Vorbereiter für eine Linie, aber ähnliche antisemitische Ausfälle hast du in allen großen europäischen und auch in Amerika gehabt. Ich weiß es nicht, es gibt wahrscheinlich immer noch ein paar Golfplätze, wo es vielleicht nicht mehr in der Satzung steht, dass da kein...
Ja, es ist immer noch.
Ja,
immer also, noch, ja. Absolut.
Und, aber ich, also, auch wenn ich das Problem jetzt versuche zu entkoppeln und sage, das ist das Denken des 19. Jahrhunderts, kannst du nicht gegen die Praxis der Nazis im 20. Jahrhundert direkt miteinander verkoppeln. Aber ich finde von den Bildern her das doch eine große Verantwortung und ich finde, du kannst als deutsche Kanzlerin nicht in der Kontinuität dieser...
Sie ist nicht in der Kontinuität. Das ist, was ich nicht verstehe. Ja. Sie ist es nicht. Also was die letzten 70 Jahren waren so ein Kontern, dass dann zu sagen, also sie ist, steht eine Kontinuität, verstehe ich nicht. Ich meine, Barenboim hat, also in Israel war lange dass Wagner nicht aufgeführt werden dürfte.
Ja.
Und Barenboim hat wirklich so gesagt, also das muss man abkoppeln.
Also
und
ich sag dann ja auch gespielt. Nicht, ja, ich sag ja auch nicht, dass ich es ablehne. Und gerade bei Angela Merkel finde ich es ja auch, die macht das seit 15 Jahren oder ich glaube
es ist. Was mich dabei stört, ist viel eher, dass, also ich finde diesen First Night at Bayreuth stört mich, weil das ist nur ein Society-Geschichte und ich weiß nicht, bunte oder so. Und das stört mich, dass aber also nicht eine angebliche Kontinuität.
Nee, also ich sage ja auch nur, es ist ein Schauer, ja, und ich lehne es nicht ab, sondern ich denke, ich sehe halt diese Verbindungslinien und ich finde es problematisch. Ich sage nicht, dass man es nicht machen dürfte. Aber die Oper hatte ich dann nicht mehr fallen gelassen und Wagner. Das hatte ich dann.
Ach so.
Ja. Wie ging's denn dann weiter?
Ach so.
Ja.
Es ging so. Es ging weiter. Dann habe ich tatsächlich mit meinem Mann, der Komponist war, hauptsächlich elektronische Musik nach aber einem bestimmten Zeitpunkt gemacht haben. Wir haben dann Stücke zusammengeschrieben, die wir dann in Amerika aufgeführt hatten derzeit. Und dann kamen wir nach Deutschland. Da fing ich an, dann als erstes Deutsch zu lernen und habe dann verschiedene Projekte dann angenommen ab und zu, aber wir haben kleine Kinder gehabt und ich konnte, es war schwierig, es fulltime da einzusteigen. Aber dann bin ich, hat Michael Gielen mich in die Oper nach Frankfurt geholt, wo die große Revolution gerade angefangen hat in also szenisch, was man heute dann sieht auf der Bühne, ist von dort ausgelöst worden.
Das musst du mal erklären. Ich glaube, viele unserer Zuhörer, die kommen so aus dem also aus dieser IT- und Nerd-Welt. Für die ist Oper vermutlich nicht ganz so naheliegend und die sehen vielleicht gar nicht, dass es dann vorher und nachher gab. Erzähl doch mal, was war denn das traditionelle szenische Spiel?
Traditionelle war eine naturalistische Umsetzung von also Narrative an Oper. Und was wir in Frankfurt in den 80er Jahren dann gemacht hat, also das Klaus Zählein war Chefdramaturg und Michael Gielen, der auch also sehr fortschrittlich war, wir haben also nach Subtexten angefangen, wirklich zu fragen. Und also dass die Bebilderung wirklich mit ganz anderen Metaphoren dann passierte und die Vielschichtigkeit von vielen von diesen, so viele von diesen Stücken haben so viel mehr drin als nur das oberflächliche Narrative.
Ja.
Und
Entschuldige, dass ich jetzt nochmal einhake, weil ich kenne jetzt nur ein bisschen, jetzt nochmal auf Wagner bezogen, diesen Ring von Chéreau, der sogenannte Jahrhundertring, weil er zum 100-jährigen Bestehen des Festspielhauses 1976 aufgeführt wurde. Aber war das nicht auch schon revolutionär? Oder
das war revolutionär, war das aber es hat keine Nachfolge sozusagen. Also und dann okay. Was? Also wir haben es so geballt gemacht,
ja.
Dass das ist hat dann Einfluss gehabt, okay. Und es kamen junge Regisseure, Bühnenbildner von England her, überall und ja. So, das war für mich eine, also ich war szenische Studienleiterin dort zeitlang und dann.
War das eine Position, die es schon gab in jedem Haus? Oder
nein.
Die habt ihr für.
Also der Gielen hat, also nachdem er hat da in 77 also seine Intendanz und Musikdirektor, war Generalmusikdirektor und dann Intendant. Und die haben diesen extrem ausgearbeitete, also, die haben wirklich dran gefeilt und Produktionen gemacht, die einfach mit normalen Opernaufführungen gar nichts mehr zu tun hatte. Und die haben dann festgestellt, in einem Repertoirebetrieb, wo das immer wieder dann gespielt wurde während einer Spielzeit, dass die Dinge angefangen haben zu zerfallen. Und dann haben die einfach kapiert, also die müssen ganz anders mit dieser Art Regiearbeit umgehen in den tagtäglichen Repertoirepraxis. Weil man spielt nicht nur, man hat zweimal so lange an einem Stück probiert wie bei anderen Häusern. Du machst das und dann kannst nicht sagen nach der Premiere und das war's. Also du musst es und die haben dann gesehen, also es muss jemand sein, der für die Instandehaltung von diesen Dinge, also zuständig ist, die haben das kreiert und haben mich geholt, weil ich hatte ein Regie da gemacht und von ein paar Jahren davor, was sehr gute Kritiken bekommen hat.
Um das mal so in meinem Verständnis nochmal zu verdeutlichen, auch das Schauspiel der Sänger, dass die überhaupt singen können, ohne Verstärkung in Häusern, wo irgendwie 3000 Leute
sind. Nee, also in Amerika sind leider so 3000,
okay.
4000. Hier sind es 1400 maximal. Also Deutsche Oper hat, glaube ich, 2000.
Okay, aber das, also allein schon diese Menschen werden zu Recht für ihre Leistungen gefeiert, die Töne zu treffen, sich gegen diese gewaltige Orchestermaschine durchzusetzen und dass man auch im obersten Rang noch was ankommt. Ja. Und jetzt, da hat man gesagt, da müsst ihr jetzt nicht Hollywood-Reife oder Schauspiel, was man, also so ein Action, Acting mit reinbringen. Und ich glaube, ihr habt stärker auch wirklich auf schauspielerische...
Schauspiel ist total gefordert.
Ja, also das ist vielleicht die Innovation, die dann noch neben, ich sag mal, Regietheater, Subtext, neue, versucht Botschaften in einen neuen Kontext zu kommen. Das wird ja sehr stark immer von der, ich sag mal, vom konservativen Bereich immer gesagt, jetzt denken die sich wieder auf, jetzt müssen alle nackt spielen und ne, also diese wird ja immer sehr stark als so ein, oh, die Moderne, das warum müssen, warum hat der Odin nicht seinen komischen Helm auf, ne? Oder seinen Speer dabei. Und neben dieser quasi inhaltlichen Entstaubung und Aktualisierung der Stoffe habt ihr halt wirklich in der Schauspielführung und dem Acting was ganz ganz Neues mit reingebracht, was einfach dazu geführt hat, dass da mehr passiert auf der Bühne auch.
Absolut. Und deswegen waren diese Produktionen so kompliziert, weil es gab so viel Innuendo, möchte ich sagen, im Spielen.
Was ist ein Innuendo? Was heißt
also das? Innuendo, das habe ich eben als Wort plötzlich hier reingebracht. Also so vieles Suggestives in diesem Schauspielerei, und also das musste man wirklich erarbeiten.
Das kannten die Sänger ja auch gar nicht, ne?
Ja, ihr Ruf ist schlechter, als was die meisten schon Szene springen konnte. Mhm. Aber ich meine, jetzt gibt's wirklich seit 30 Jahren, wenn du Erfolg als Opernsänger haben willst, musst du schauspielerisch wirklich incredible sein.
Ja. Wie ich das richtig verstehe, also ich habe ja gesagt, dass Wagner das Gesamtkunstwerk prägte. Mhm. Bei zeitgenössischen Wagner-Aufführungen war dann wahrscheinlich aber Schauspielerei noch gar nicht, hat es noch nicht diesen
Stellenwert gehabt? Nee, wir würden das als sehr lustig wahrscheinlich empfinden.
Und für mich klingt es jetzt interessanterweise aber so, also wenn er ja auch derjenige war, der dieses Gesamtkunstwerk mitgeprägt hat, als würde man jetzt posthum seinen Gesamtkunstwerk-Gedanken noch weiter spinnen, indem man sagt, die Schauspielerei, auch die transportiert nochmal Nuancen, die sozusagen die nochmal Feinheiten transportieren können.
Ja, ja, weil ich meine damals denke, wenn ich an, ich weiß nicht, Sarah Bernhardt denke, ich glaube, das kann ich natürlich mit nicht Gewissheit sagen, also wie Schauspielkunst damals in den 19. Jahrhundert aufgefallen. Aber für uns wäre es wahrscheinlich, es würde uns vorkommen als relativ utriert und exageriert. Mhm. Also was heutzutage, was wir an Spielen von Schauspielern erwarten, glaube ich, ist wahrscheinlich sehr, sehr, sehr anders als damals. Und so insofern war Wagner, ich meine, er hat schon also bei seinen Reihentöchtern, der hat die in furchtbaren Maschinen gezwängt, damit die wirklich, also ob es wirklich aussah, als ob die schwimmen und so weiter.
Mhm. Wir haben halt keine Aufzeichnungen aus der Zeit. Ne? Wir wissen
leider nicht,
also wir haben Fotos. Dass man wenigstens mal anhand so medienarchäologischer Auswertung, habt ihr nicht auch dann bei euren Arbeiten Videoanalyse mit reingebracht? Bei deiner szenischen Arbeit?
Also wir haben immer Videoaufnahmen gemacht, aber das war, damit wir die festhalten, was wir da gemacht haben. Aber also technisch waren die Arbeitsmaterial, es war nicht also so beleuchtet. Und jetzt also die letzten zwei Jahre, also von unserer Zeit also leider konnten wir nicht, wir haben immer wieder versucht, die öffentlichen Fernsehen weil die haben immer ab und zu dann Opern aufgezeichnet und die fanden uns viel zu extrem und die haben sich geweigert, also ZDF und ARD, also unsere Produktionen also ins Fernsehen zu bringen. Also
das ist aber auch schon mal ein Qualitätsnachweis, wenn man sagt, hey, wir finden eure Oper zu extrem, das können wir unseren Zuschauern nicht zumuten, das finde ich irgendwie
spannend. Aber es ist für uns fast frustrierend. So was wir dann gemacht haben, ist die letzten zwei Jahren, das ist, wo wir unsere Ring, die Ruth Berghaus Ring, produziert haben. Das ist Frankfurt. Und für verschiedene anderen Sachen hat die Uni in Frankfurt gesagt, okay, die würden die verfilmen. Also die hatten technisches Equipment, was besser war als unsere. Die hatten Infrarot Lampen und so weiter. Ja. Aber das Problem bei Chéreau, die haben wirklich wochenlang gebraucht, um das zu filmen. Die haben wirklich die ganzen Trucks da gehabt und haben jede Szene extra anders beleuchtet und so weiter. Das war unglaublich teuer. So, die haben alle unsere Premieren der letzten zwei Spielzeiten aufgenommen. Und das ist, also die haben nicht Premiere selbst, sondern eine Hauptprobe aufgenommen, wo wir manchmal immer noch mit Beleuchtung gespielt haben, ein bisschen. Also technisch okay, aber nicht, was man heute als DVD, also in der Akademie der Künste hier zum Beispiel, ist der Berghaus Ring und verschiedene Szenen und sonst bei der Archiv dort. Und also ich habe letztes Jahr so ein beim Symposium Vergleich zwischen Berghaus und Chéreau gemacht und so. Ich habe den Ring wieder angeschaut und es ist wirklich immer noch so radikal.
Berghaus, Ring heißt Berghaus.
Ruth Berghaus hat inszeniert.
Und zwar Ring der
Nibelung. Okay, Michael Gielen hat dirigiert und Axel Manthey hat Bild gemacht. Und es ist immer noch sensationell gut, finde ich. Aber das war nicht, wir waren 10 Jahre zu früh, um einfach, jetzt hat jedes Theater das Equipment, wo die das wirklich machen können, also oder Streaming machen können oder so. Ja. Und danach dann war ich bei Peter Zadek in Hamburg als Betriebsrektor in einem Schauspielhaus. Und danach dann Amsterdam, Manager of Artistic Affairs an der Nederlandse Oper, der Oper von den Niederlanden. Und danach dann Co-Intendanten Stuttgart mit Klaus Zählein in, für 10 Jahren in Stuttgart, 90er Jahren. Und danach dann bin ich nach Amerika als Intendanten der Oper in San Francisco, 5 Jahre, das einzige Mal, dass ich mein eigenes Land gearbeitet habe sozusagen, und ich konnte nicht schnell genug weg.
Ich wollte gerade sagen, du hast ja vorhin gesagt, dass du schon damals in San Francisco nicht glücklich warst, ja.
Also einfach das ganze Verständnis von, wie so ein Business operiert. Also ist, aber das wollen wir hier nicht vertiefen, weil es ist langweilig. Und dann kam ich zurück zu den Berliner Philharmonikern. Das ist das einzige Mal, wo ich wirklich ein Orchester hatte.
Das finde ich irgendwie schön.
Ich mal ein Orchester hatte.
Also ich hatte noch nie ein Orchester.
Das
ist nur Oper gemacht.
Ja,
und
das gut,
war dann die kind of fun.
Die Berliner Philharmoniker sehen sich, glaube ich, aber als das Orchester.
Ja, sie sind auch das Orchester.
Ja. Also wenn man das... Ich versuche das ja für die Leute, Fußballvergleich, aber das ist so, als wäre man Manager von Real Madrid.
Ja. Nee, er hat gerade jetzt im Moment Schwierigkeiten. Er hat gegen das andere Madrid-Team 7-mal verloren und das Spiel heute, glaube ich, steht wirklich auf dem Punkt.
Oh, okay.
Wenn er das verliert, dann ist er weg.
Ja. Was machen wir jetzt?
Ja, man kann ja kurz einfach, wo wir eigentlich sind hier. Wir sind nämlich in einer wunderschönen Altbauwohnung.
Es klingelt gerade das Telefon.
Es klingelt gerade das Telefon und man hört auch die ganze Zeit Baugeräusche, weil hier die Gentrifizierung, hast du gesagt, hier gerade voranschreitet. Und jetzt lassen wir es, willst du kurz rangehen oder sollen wir es ausklingeln lassen?
Ausklingeln.
Wir lassen es ausklingeln.
Ja, also fantastisch, weil wir haben jetzt hier die Möglichkeit, mal so hands-on mit jemandem zu sprechen über Dinge, von denen man als interessierter Feuilletonleser vielleicht dann mit den ganzen politischen Ränkespielen und der Begleitkulisse dann so erfährt, was da für große Dinge passieren. Und ich finde es halt sehr, sehr spannend, so ein bisschen so aus deiner internen Perspektive das zu sehen, wie eben auch Dinge eigentlich organisch auf einen zukommen. Ja, und dann ist man auf einmal in einem Team und es gibt eine Innovation und man steht für diese Innovation und daraus ergeben sich dann Anfragen und Gelegenheiten und ja, und am Ende hat man dann das beste Orchester der Welt in einer gewissen Verantwortung mit sich.
Ich dachte immer, die Wiener Philharmoniker seien das beste Orchester der Welt.
Also, wir sind hier in Berlin.
Ja.
Das ist gefährlich.
Nee,
es gibt immer... Ich war einmal im Jahr kommt also von einer Gruppe von Kritiker Bewertungen und ist so das Konzertgebäude Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker und die tauschen immer Plätze ein bisschen.
Also ich lag nicht ganz verkehrt damit sozusagen.
Okay. Aber das ist immer so ein neuralgischen Punkt.
Okay, verstehe. Gibt's bei den Berliner Philharmonikern Frauen?
Ja.
Ja?
Ja.
Schon länger?
Ja, also... Die erste kam vor 30 Jahren.
Oh, das ist schon ein Weilchen her. Ja. Ja, okay.
Ich meine, es ist selbstverständlich, als die mich gefragt haben, ob ich Intendanten werden will, ich habe gesagt, ich bin eine Frau, ist das ein Problem? Und die haben gesagt, nein.
Stimmt, du bist auch eine Frau, ja.
Wo ist denn da der Unterschied zu einem Opernhaus? Also die Arbeit an einer Oper? Nein, Quatsch, an einem Opernhaus im Vergleich jetzt nur für ein Orchester zu arbeiten.
Also ein Opernhaus ist viel komplizierter. Aber du als Intendant prägst, du bestimmst eigentlich das künstlerische Gesicht des Hauses. Mhm. Also ich habe entschieden, ich habe mein GMD entschieden, obwohl er war schon da, aber ich habe ihm dann zugestimmt.
Generalmusikdirektor, oder?
Okay,
ja,
danke.
Ja. Ja. Also Intendant beruft in den GMD. Mhm. Ich habe entschieden, welches Repertoire mit welchen Teams das alles. So, ich meine, du prägst das genau, also eigentlich total.
Repertoire heißt, welche Stücke
und mit welchen Regisseuren, welche Künstler, welche Sänger im Grunde. Ich meine, es gibt dann auch Casting-Menschen, aber ich habe zum Beispiel das selber gemacht immer, also wer singt.
Ja. Jetzt wird's ja interessant. Nun, wir sind ja diejenigen, teilweise aus der Off-Kulturszene. Wir kommen uns ja vor wie somalische Schlauchboot-Piraten mit kleinen, ja, entweder haben wir schon so Panzerfäuste, aber eigentlich fühlen wir uns, als würden wir mit Pfeil und Bogen auf große Supertanker losgehen, wenn wir im Vergleich zu so einer Oper, weil irgendwie das, ich weiß nicht, 300, 400 Millionen Euro pro Jahr ist der Kulturhaushalt vielleicht. Und ich schätze jetzt mal 80, 90 Millionen geht vielleicht pro Jahr nur in eine einzige Operhaus oder acht, vielleicht. Nee, 50
die haben weniger. Ja, also die haben 50 bis 60, glaube ich. Ja. Aber trotzdem,
gibt,
ja.
Aber es gibt halt 3 Opern und 5 Theater und so, dass am Ende 80% in eine Handvoll Institutionen fließt. Und seit über 30 Jahren gibt es quasi diesen Streit und die eher alternative, auch das alternative politische Umfeld, eigentlich auch ein Bereich, aus dem du ja vielleicht auch kommst, sieht sich immer so daneben und man fragt sich dann immer, könnte man das nicht besser balancieren? Also dass man vielleicht wenigstens mal so nicht 10% für die Off-Kultur und 90% für die sogenannte bürgerliche Repräsentationskultur reingeht. Wie ist da deine Meinung? Bist du der Meinung, dass es gut ist, wie das verteilt ist?
Nee, ich bin nicht der Meinung, dass es gut ist, wie es verteilt ist. Es gibt bestimmte Entscheidungen, die hier getroffen worden sind. Also es
in Berlin stand, oder in Deutschland?
In Berlin. Ach, in Berlin. Berlin. Also es ist wirklich extrem, dass man 3 Opernhäuser hat zum Beispiel.
Aber das System kann man ja, glaube ich, auch deutsch. Ich will es jetzt gar nicht so auf Berlin, sondern ich würde einfach also sagen, Repräsentationskultur.
Wenn man sich entschieden hat, dass man Opern haben will, ich meine, das ist auch eine Debatte, ob das notwendig ist oder nicht. Also ich sage immer, also wenn man einfach eine Gesellschaft denkt, wo das alles nicht mehr gibt, dann fällt auch Humus, also für unser also geistige Leben auch. Also für mich ist, ich stipuliere immer, dass man wirklich aber Neues kreieren muss. Also man kann nicht einfach Status quo, wie man irgendwas macht, zementieren. Also wenn man nicht ständig also an den Rändern von diesen Kunstformen pushen, dann also braucht's keine Subvention. Aber also wenn man meint, dass man also diese verschiedenen Facetten braucht, Tatsache ist, dass Oper zum Beispiel also so personenintensiv ist, dass es im Grunde so teuer ist. Und gut, du kannst dann sagen, machen wir es wie in Amerika, wo die keine Subvention kriegen. Und merkwürdigerweise dann in Amerika, ich habe so wirklich einen Vergleich von den beiden finanziellen Modellen gemacht. Es ist 3-mal so teuer drüben, einen Abend Oper zu veranstalten als in Deutschland. Aber das ist wirklich wie ein das geht zu weit, in diesem Thema einzusteigen. Aber so, was heißt das dann, dass die viele Politiker wollen einfach, dass Sponsors das mehr und mehr übernehmen? Das sehe ich nicht so. Also bis die wirklich die ganzen Steuergesetze hier ändern, diese ganzen Traditionen hier von, also drüben ist es von erstens kannst du alles absetzen, was du, es ist eine Art Steuer einfach zu verteilen drüben, also du kannst einfach aber alles absetzen, was du an eine Organisation also spendest. Aber es gibt auch diese Tradition, seit die Pionierland sind, dass alles von Spenden, also alle Krankenhäuser, also in San Francisco zum Beispiel waren nur 2 Krankenhäuser staatlich, alle anderen privat, die Bibliotheken, alles muss durch Sponsoring und Privatmäzenentum, mhm, also hoch so subventioniert. So, wenn man das hier nicht, als ich nach Berlin kam, haben Politiker mich immer wieder gebeten, also Reden zu halten vor bestimmten Gremien, wie Sponsoring hier, also die das übernehmen könnte, also damit die nichts mehr subventionieren. Und ich habe den immer schockiert, mit was ich von drüben erzählt hat, was das dann heißt tatsächlich. So, okay, wenn wir sagen, wir wollen die behalten, ich finde zum Beispiel diese Kulturhauptstadt von, das hat 10 Millionen. Es müsste, und ich denke dort, also müsste wirklich 20 bis 30 Millionen dann drin sein. Hm. Also eine Lösung finden habe ich nicht. Ich finde einfach, dass die Off-Szene aber sträflich.
Aber
also,
eben auch nicht erst seit gestern, sondern dass diese, seit ich mich ein bisschen mit Kultur, Politik beschäftige, also bestimmt seit über 30 Jahren, ja, sehe ich immer dieselben Forderungen aus der alternativen Ecke, die damals ja auch noch gar nicht an der Macht war, also noch viel, viel mehr Verbundenheit hatte zu ihren Graswurzelinstitutionen. Und es hat sich eigentlich nie was geändert. Und im Gegenteil, man hatte dann auf einmal grüne Politiker und irgendwie hatte ich dann das Gefühl, die haben das dann vergessen. Dann kommen immer die SPD-Leute, die wollen dann immer so Stadtteilkultur haben. Das klingt dann auch schrecklich. Also mehr so Bauchtanztruppe, ja, statt bestimmter auch Herausforderungen. Also Kultur ist nicht gleich Kunst. Das darf man dann, das wird oft aus demselben Topf bezahlt. Ich will mal eine Lösung anbieten, weil ich mir wirklich Gedanken gemacht habe, wieso können diese Institutionen, die ich schon vor 30 Jahren eigentlich als obsolet erachtet hatte, wo ich gesagt habe, sollen die sich doch, wie du das jetzt gesagt hast, auf dem freien Markt eben stärker finanzieren und die müssen erstmal nachweisen, dass sie wirklich Relevanz haben, dass sie ein großes Publikum anziehen und. Aber mir ist dann klar geworden, auch nochmal mit der jetzt im reinen Konzertbetrieb, also wie bei deinen Berliner Philharmonikern, dass so ein funktionierendes Orchester ist wie so eine soziale Plastik. Da passiert etwas, was wir sonst nie im menschlichen Zusammenspiel eigentlich erleben, nämlich dass so eine Gesamtintelligenz entsteht. Ja, bis zu 100 Menschen, die in einem gegebenen Zeitraum wie so ein Gemeinschaftswesen agieren und etwas produzieren, was kein einziger Mensch alleine so realisieren könnte. Und dass das eigentlich eine besondere Herausstellung von menschlichen Können ist, was wie so ein Leuchtturm dessen ist, was Menschen als Gemeinschaftswesen erreichen können. Und dass das immer auch jetzt nicht mal von der Musik bezogen, sondern als Vorbild für menschliches Zusammenwirken gegeben ist. Und ein bisschen sehe ich das jetzt auch mit der Fußballkultur. Da ist es immerhin 11 Leute, die gewissermaßen zusammenspielen und für 90 Minuten mehr sind als die einzelne Person und auch etwas zaubern. Dass das die Menschen begeistert. Und eigentlich müsste es die ähnliche Begeisterung, die für die Fußballkunst schon da ist, eigentlich nochmal stärker auch auf dieses musikalische Zusammenwirken hin ausgerichtet sein. Liebe Hörerinnen, wenn ihr wüsstet, wie mich jetzt die zwei Gesprächspartner gerade angucken, dann hoffe ich nur, dass ihr mich verstanden habt.
Ich habe dich total verstanden.
Das ist schön.
Du hast es so gut ausgedrückt.
Ach, danke schön. Ja, und vielleicht darf rechtfertigt es so aus einer anthropologischen Motivation heraus so viel Geld für diese Leuchtturminstitutionen auszugeben, dass sie uns einfach zeigen, was Menschen auch sein können.
Ja, also ich bin dezidiert der Meinung, dass also Kunst in alle möglichen so Ausprägungen uns bestimmt als Menschen, und eine Gesellschaft stirbt ab, wenn nicht ständig Neues wirklich stipuliert wird. Und das ist für mich ein Begründung, weshalb ich finde, für diese sogenannten Leuchtturm Apparaten Subvention notwendig ist, weil das gibt denen dann, wenn die das wahrnehmen, und das müssen die wahrnehmen, finde ich, das ist also ethisch, also ihr ethisch flange ich das, die müssen immer, wie ich vorher gesagt habe, neue Grenzen tappen. Die müssen Risiken eingehen. Und das ist der Unterschied zu Amerika, wo man einfach sich nicht traut, meistens Risiken einzugehen, weil wenn irgendwas nie da war, dann weißt du nicht, wie das Publikum reagiert. Und dann, die sind alle dann so vorsichtig, dass es wirklich dann nur um ein Beibehalten vom Status quo geht. Gut, man kann sagen, das passiert manchmal hier in Opernhäusern und Theatern und bei Sinfonien, aber also die meisten haben es schon im Verständnis, dass sie versuchen, wirklich diesen Kunstform zu hinterfragen und zu erweitern. Wieso komme ich da jetzt drauf?
Ich finde, das war ein tolles Plädoyer für...
Aber es ist anknüpfen an, ja, was du sagtest, und dann auch zum Beispiel, was ich auch in Amerika immer so erschreckend finde, ich finde es so wichtig, dass es live, ein Live-Forum gibt noch in unserer Gesellschaft, wo zunehmend also alles hinter Glas, entweder also auf dein Handy oder Computer und so weiter, nichts dagegen, aber auch also wenn man im Raum ist, mit 600 oder 1000 oder 1400, also wenn man gemeinsam was absorbiert und erlebt und austauscht, ist das, finde ich, also ganz wichtig, weil es gibt das kaum heute noch. Also in unserem Parlament gibt es kaum, finde ich. Mhm. Gut, also die Zuschauer sitzen nicht da und dann fangen an zu diskutieren. Trotzdem haben die das gemeinsam erlebt, und wenn es wirklich gut war und die aufgerüttelt hat, dann sind die tagelang damit beschäftigt und reden auch darüber. Aber ich finde es einfach wichtig, dass wir als Gesellschaft wirklich diese Fora noch behaupten und beibehalten.
Ich möchte eine Gegenrede schwingen.
Gut.
Ich muss kurz was zu meinem Hintergrund sagen. Ich bin ja in einem, wie ich es immer so schön nenne, in einem Theaterhaushalt aufgewachsen. Meine Mutter ist ja oder war an der Schauspielschule Ernst Busch, hat da Puppenspiel unterrichtet. Mein Stiefvater ist Theaterwissenschaftler und hat auch im Hauptstadtkulturfonds, zum Beispiel war er eine Weile im Beirat. Und die kommen sozusagen beide aus der DDR-Off-Szene. Und ich habe miterlebt, wie nach der Wende, in der DDR war die Off-Szene sehr wichtig, nicht von der Größe her, aber vom Impact her, den die hatte. Und nach der Wende fing sie an, schnell einzugehen. Also von der Bedeutung, aber auch von der Verbreitung her. Jetzt konkret bei mir das Beispiel ist das hieß in der DDR Theater Zinnober. Das war am Kollwitzplatz in der Gegend. Es gibt jetzt noch den Nachfolger, das Theater UN. Und meine Mutter musste irgendwann aufhören, weil es sich nicht lohnt, für 20 Euro an einer Vorstellung zu spielen. So, das war so, das waren so die Budgets, mit denen da gearbeitet wurde. Und mein jetzt einfach rein ökonomischer Verstand sagt mir, dass man mit Beträgen, mit denen man große Opernhäuser unterhält, vor allen Dingen, wir haben ja gerade gesagt, wir haben in Berlin 3, man unendlich viel mehr Kultur gut schaffen kann und vor allen Dingen auch preislich zugänglich macht, weil der Zugang zu einer Oper ist finanziell schwierig, wenn es darum geht, auch vielleicht gute Sitzplätze zu bekommen, während du guckst schon skeptisch, aber
Ich finde das schade, dass es diese Off-Szene kaum noch gibt, die wirklich zersetzt in den Milieugebieten auch arbeitet. Und 20.000 Euro würden in einem Off-Theater eine massive Steigerung bedeuten, während sie in einer Oper, es ist egal, ja, im Budget so. Und ich fand dein Argument eben, das hat mich sehr überzeugt, dass du gesagt hast, dieses Gemeinschaftserlebnis, viele Menschen, das hast du natürlich in Off-Theater nicht, weil das sind kleine Räume. Trotzdem glaube ich, dass von dem Return on Investment man in dieser Off-Szene viel mehr erreichen kann und finde das sehr bedrückend, dass das so kurz gehalten wird. Also
gerade kleine Räume, da möchte ich gerade der Tigerpalast in Frankfurt, ich weiß nicht, ob du den noch mitbekommen hast, das war auch so die Idee des klassischen Varietés, aber da waren vielleicht 150 oder 160 Leute dann maximal drin. Mhm. Und trotzdem hatte das eine Ausstrahlung als öffentlicher Ort über die ganze Stadt hinaus, weil es einfach eine Alternative war zu diesen großen repräsentativen Elementen und trotzdem hat sich Gesellschaft der Stadt in irgendeiner Weise dort eingefunden und deswegen würde ich da sagen, dass das muss auch ein kleiner öffentlicher Raum kann wirken und kann bewegen, ne? Und ich finde gerade, wir beide haben ja in der Seabase zum Beispiel gearbeitet und haben in so einem Teilbereich ja durchaus auch die Wirkung eines solchen kleineren öffentlichen Raums durchaus mitbekommen. Und ich sehe das und verfolge das ja auch nach wie vor. Zu den Preisen, ich glaube, man kann mit 12 oder 15 Euro teilweise schon, man sieht dann auch schon noch was. Und man hört auch noch was. Also,
ja. Also in Stuttgart zum Beispiel haben wir, das war Policy von uns, also ganz bewusst, dass die billigste Karte nicht teuer als eine Kinokarte sein dürfte oder so. Trotzdem, also ich bin auch der Meinung, dass diese Humus da draußen überall in der Stadt ganz wichtig ist. Und ich finde es absolut schlimm, dass es ist wirklich so radikal ausgestorben ist. Ich weiß nicht, das war auch politisch bedingt zum Teil, glaube ich, nach der Wende. Wenn ich das richtig so verstanden habe, dass dieses Gegend irgendwas, also man war so überschwemmt von alles, was aus dem Westen kam, dass also diesen Geist, diesen kritischen Geist, wovon also viele von den kleineren Offs also in Ostdeutschland also wirklich gelebt haben, plötzlich waren diesen Themen nicht die relevanten. Ich meine, es gab, weiß Gott, andere Themen, die noch gravierender waren, glaube ich. Aber das war vielleicht ein Punkt. Also ich bin im Hochschulrat von der Musikhochschule in Freiburg, wo Rudiger Nolte, der Rektor, der ist wirklich fantastisch. Und wir machen im Moment Brainstorming, um einfach über so Angang zu reformieren zum Teil, statt dass wir junge Musiker für also ein Betrieb 10.000 Pianisten, dass wir wirklich Gesellschaft gewachsenen junge Musiker produzieren, die eigentlich in Frankreich gibt es einen Term, also Maître de Musique. Und das sind auch Absolventen von Musikhochschulen, aber die sind dazu ausgebildet, um in Communities wirklich Sachen zu bewegen. Ach,
die könnten auch mal eine Hochzeit sogar untermalen.
Ja, oder einfach so in Menschen zusammen, ja, also zu bringen, um was zu bewegen in Communities da draußen. Mhm. Und das ist, wir im Moment spielen mit diesen Gedanken, weil eben also diese relevante Arbeit auch auf diesem Level dann eigentlich finden muss.
Ich habe in dem Zug noch mal eine Frage an dich. Du hast ja schon ein bisschen erzählt vom Unterschied deutsche, vor allen Dingen staatlich subventionierter Kulturbetrieb und Amerika, in dem das über Sponsoring funktioniert. Ich habe mich auch mal während des Studiums kurzfristig damit befasst und bin damals überhaupt erst so aufs Guggenheim-Museum aufmerksam geworden, das es ja auch in Berlin gibt, und war sehr begeistert davon, dass man montags immer kostenlos ins Guggenheim gehen kann. Was ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, kann man in deutsche Museen kostenlos gehen an bestimmten Tagen? Ich glaube nicht. Die sind, glaube ich, montags sogar eher geschlossen.
Das war der USP wahrscheinlich.
Ja. Gibt es denn, also du hast es ja eher kritisch gerade beleuchtet, das amerikanische Modell. Ich war bisher eher davon ausgegangen, dass das auch, ich fand das eher interessant, dieses Modell. Gibt es denn aber auch Vorteile, die das Amerika, also gibt es irgendwelche positiven Seiten, die du diesem amerikanischen Modell abgewinnen kannst? Du kannst auch ganz fatalistisch Nein sagen.
Nein.
Nein, okay.
Also es gibt, also ich rede jetzt nicht von der Museumlandschaft, sondern okay. Also eher dann von Non-for-Profit Performing Arts, Music, Theater. Also wenn man Theater in New York anschaut, das ist alles so lau.
Ja.
Die Wagen wirklich gar nichts. Die wagen nichts. Und there's been a collective dumbing down. Also was wir hier als moderat empfinden würde das dort als extrem empfunden.
Es geht um die Angst, Sponsoring zu verlieren durch Skandal. Ah, okay, ich verstehe.
Aber ich meine, wobei, es gibt dann manchen, also in San Francisco habe ich dann alle schockiert, indem ich Messiaen, San Francisco d'Assise, das ist 5,5 Stunden lang in Messiaen, wirklich extrem.
Messiaen ist ein französischer Komponist.
Ja, Messiaen ist ein französischer Komponist, der hat in der zweiten Hälfte vom 20. Jahrhundert komponiert. Und seine Werke sind, besonders diesen großen, massiven, ist nie aufgeführt worden. Ich habe Ligeti, Grand Macabre dort aufgeführt.
Da muss ich einhaken, Ligeti, der ist bei 2001 dabei und auch bei Eyes Wide Shut.
Ja.
Ist es auch ein ungarischer Komponist.
Und so weiter. Da habe ich tatsächlich dann Mäzenen gefunden, die für das Neue offen sind. Mhm. So, ich habe es gewagt. Meine Kollegen wagen es nie dort, weil die gehen davon aus, dass es das Publikum ist. Also das Problem ist, wenn das Publikum nie gepusht wird, dann wieso sollen die je sich öffnen? Ich habe also gut in the Metropolitan Museum. Also die Eintrittskarten sind, und they're voluntary, also die können keinen Eintritt offiziell verlangen, weil die non-for-profit sind, aber ohne diesen $20 zu bezahlen, kommst du eigentlich nicht rein.
Und lange warten musst, oder wie?
Also ich habe es einmal versucht und ich habe nicht diesen kleinen Knopf, also Zeichen bekommen, dass ich diesen $20 hingeblättert habe. Ja. Und dann dieser Typ hat mich gefragt und ich habe gesagt, it says voluntary. And he says, well, what kind of person are you? So ich wurde moralisch. Also irgendwie das nächste Mal irgendwie Anekdote, belehren lassen. Also so, ich habe natürlich das nächste Mal diesen 20 hingeblättert. Also
ja.
Genau, du kriegst so einen komischen Schuldenhoppelanzug, wenn du da nicht rein, und dann klingelt es überall.
So eine Papiertüte über dem Kopf oder so, ja.
Ja. Ich finde das interessant, weil ich das auch in anderen Bereichen gehört habe. Es gibt so eine Art Wechselspiel zwischen Vereinigten Staaten und Europa, dass Künstler, die in Amerika komplett in so einem Underground- und Off-Bereich arbeiten, aber eine gewisse Aufmerksamkeit durchaus in Europa haben und hier eigentlich oft erste Schritte in Strukturen entwickeln können, die so etwas wie handwerkliche, vielleicht auch mal geordnete Lebensverhältnisse, also dieses Don't quit your daytime job Engagements, die es in Amerika sind, wo es immer heißt, ja, der ist ein großer Künstler, aber eigentlich trägt er die Post aus oder ist, was weiß ich, Barista in einem Café, und dass deren Arbeit aber von Europa wahrgenommen werden und hier die Strukturen entstehen, diese subventionierten teilweise, um dass die sich entwickeln können und dass sie dann quasi auch vielleicht mit diesem europäischen Rückenwind wieder in die Vereinigten Staaten zurückkommen und dann vielleicht auch mit diesem Fable, was aus Europa kommt, das muss dann ja was sein, dass das dann entsprechend überhaupt zum Durchbruch fällt. Ja. Bei dir ist es ja eigentlich auch so gewesen, in der gewissen Weise, dass du deine, die Arbeit, die du hier in Europa machen konntest, hat dann dazu geführt, dass die Leute von San Francisco dich haben wollten.
Ja, das lag wirklich praktisch an the chairman of the board. Normal, also als die auf mich zugekommen sind, diesen Headhunter, habe ich gesagt, haben sie gesehen, was ich mache? Also die sind so reaktionär da in San Francisco und an aller Openhäuser in Amerika. Also das wird nie dort gehen und ich habe keine Lust, also mit dieser Mentalität mich rumzuschlagen. Naja, also sie blieb hartnäckig, so ich habe mich dann mit denen getroffen und dann kam the chairman of the board nach Stuttgart und hat 5 Sachen angeschaut. He was a venture capitalist, muss ich erst mal sagen, und er war offen. And he said, das ist so extrem für uns, aber he said, but we need to be brought into the 21st century. Und er ist zurück und hat dann diesen Komitee überzeugt. Aber das galt als Riesenwagnis. Es war nicht, dass die holen mich, weil, okay, jetzt in Europa.
Und habt ihr da so einen Shitstorm gehabt in San Francisco? Ich meine, das ist für unsere, ist San Francisco hier so Hauptstadt der Welt und groß, also gerade für uns aus dem IT-nahen Bereich. Also IT,
die total innovativ, IT, hip und so, ja.
Die gehen nie ins Theater. Also ja, wirklich, die sind sowas.
Das ist das Problem. Das ist das Problem.
Das ist wirklich, also wir haben alles versucht, die hochzuziehen. Also wir haben gesagt, wir kommen runter sogar und holt euch ab. Also von Palo Alto with a Bus.
Ihr müsstet eine Bühne in diesem Facebook-Büro, das ist ein einziger großer Raum, da müsstet ihr mal auftreten, weil die kommen da sowieso nicht raus. Und
dieses Apple baut doch gerade dieses runde, das ist ja in der Mitte, kann man doch da
perfekt. Nein, das soll doch ein Urwald werden, ach, verdammt, wo nie wieder ein Mensch hineingeht.
Nee, so soll das unbetreten sein, ne?
So habe ich gehört. Ach, das ja. Aber toll wäre natürlich.
Tarkowski musste.
Ja, das ist toll, der Ring im Ring, ne? Das wäre dann natürlich auch toll.
Stimmt.
Ja. Du hast nur deine gefährliche Internetuhr gerade
gezeigt. Ja, du hast das Zeichen gut genannt. Wir sind so bei 1,50. So. Ja. Wir wollten ja so 2 Stunden maximal.
Ja, weil ich muss dann eine Viertelstunde dann los.
Ja.
Ich finde das so toll und ich danke dir sehr, dass du uns so viel über dein Leben und deine Arbeit erzählt hast und ich finde, wir haben da einen ganz guten Bogen geschlagen.
Ja.
Du kannst auch nochmal alles zusammenfassen.
Wir haben ja heute mit Stalker oder.
Tell you about the Shitstorm.
Wir haben heute mit Stalker oder. Es gibt noch was zum Shitstorm? Hast du
gerade?
Na dann doch, das will ich unbedingt hören. Erzähl mal.
Naja, also ich habe angefangen mit diesem Messier.
Ja.
Was wirklich eine Herausforderung ist. Also ich meine, das ist so ein Timezone. Also die ersten 20, du brauchst 20 Minuten, um da reinzukommen. Und dann, ich schwör's, also du denkst, 2 Stunden maximal ist 5,5 Stunden. Naja, so ich habe das den Board erzählt, dass ich damit anfange. Und ein älterer Herr in diesen Aufsichtsrat kam dann auf mich zu und ich said, you are out of your gourd. Das, die haben alle Tassen nicht im Kopf. So. Und dann, das wurde Kult. Das sind, also die letzten 3 Vorstellungen gab es wirklich eine Schlange um den Block. Also Menschen wollten da rein.
Da kommt das Wort Blockbuster übrigens her. Einen ganzen Block verhaften, dadurch, dass man die Schlange einmal drumherum führt.
Und da hat er dann, und dieser selbe Mann dann kam auf mich zu und war großzügig genug, um mir zu beichten, dass er war 4-mal drin und er sagte, it was life-changing. Und so ich habe dann, also dass ich fand das strategisch, also im Nachhinein brillant von mir, dass ich das als so Fanalsignal also von mir gegeben habe, weil viele Menschen, es ist denen ähnlich gegangen. Die waren so, es ist wie in eine andere Time Warp einzusteigen, und es war einfach von den Bildern und so. Und so viele haben mir gesagt, nachdem die das gesehen haben, dann haben die mich getraut. Also die eine Frau sagt, also ich wollte nur Puccini, aber dann, das hat mich so fasziniert, dass ich dann gedacht habe, okay, dann bleibe ich offen. Das Problem in Amerika ist, dass die Marketing-Leute, also diese Ligeti Grand Macabre machen wollte, hat the Marketing Department versucht, ein Veto einzulegen, weil wie die, also dort ist es 45% soll von Kartenverkauf, 45% von Sponsoring und 10% von deinen Kapitalerträgen, ihren Daumen. Mhm. Und so, the Marketing Department sitzt immer am Tisch, wenn ich sagte, was für Repertoire ich bringe, und dann bringen die ihre Liste aus. Wie oft ist dann das Stück in Amerika aufgeführt? Na gut, Messiaen war nie in Amerika aufgeführt. Ligeti war nie in Amerika aufgeführt. Busonis Dr. Faustus war nie in Amerika aufgeführt. So dann bei Ligeti, die wollten wirklich ein Veto einlegen. Und ich habe gesagt, I'm overriding your veto, weil ich habe gesagt, es ist vor 30 Jahren geschrieben worden, damals ungefähr. Ich habe gesagt, in diesen 30 Jahren, es ist an 39 Opernhäusern aufgeführt in 14 verschiedene Produktionen. Ich sage, it's entered the canon of opera. Hm. Punkt. Und es ist so bizarr und so lustig. Und so, ich habe gesagt, und weil die haben gesagt, sie werden mich nicht mehr als 60% verkaufen. Und ich habe gesagt, ich werde 85% verkaufen. Und natürlich, also habe ich geschwitzt. Es waren 89%. Und dann habe ich gesagt, so, danach kommen Sie nie wieder, bitte, mit diesen Listen, weil die sind für mich, weil die haben immer so ein Kartenprognosis. Und das war dann Teil von deinem Budget, ob du und so. Also das ist wirklich verkorkst. Aber ich habe Alcina, das ist ein Händel, was wir in Stuttgart gemacht haben mit Jossi Wieler. Das war total anders als die je. Also Barock war dort immer in Barockkostümen und sehr niedlich gemacht, furchtbar. Und also das war so extrem von Jossi Wieler gemacht. Aber in Stuttgart wurde das Kult. Wir konnten es nie oft genug ansetzen. Wir waren dann nach Edinburgh zu einem Festival eingeladen, 3 Aufführungen dort, wo die nie, also die haben wirklich getrampelt und so. Ist mir überhaupt nicht eingefallen, dass das kontrovers ist. In San Francisco war es, das Publikum war 50-50. 50% sagt, die haben sowas Tolles in ihrem Leben nicht gesehen, und 50% haben es wirklich gehasst. Und es gab eine Website, die haben an einem Tag 1000 Hits gehabt. Die haben gesagt, mehr als Mozart im ganzen Jahr. Und dann habe ich, also das war so kontrovers, aber die ist, also die Hälfte, die, so ein Mann hat mir ein E-Mail geschrieben, wo er sagte, er hat eine Dinnerparty am Abend davor mit 8 Personen. Alle hatten es gesehen. Er sagt, 4 haben es gehasst, 4 haben es geliebt, und er sagt, wir haben diskutiert 3 Stunden lang. Hm. Und dann dachte ich, was mehr will man? Also wenn man 3 Stunden über was Gesehenes, also und Gehörtes, also diskutiert,
ja,
mehr will man von Kunst nicht. Ja, so Shitstorm war es nicht, aber ich meine, unerwartet, dass es so kontrovers war.
Du hast also während Palo Alto die technische Kolonisierung von Europa vorbereitete, hast du die europäische Kulturkolonisierung in Amerika irgendwie vorangetrieben,
es eine sind erneute. Kommunizierende Röhren.
Ich ja.
glaube, man, wenn man das größere Bild sieht, merkt man auch, dass es wirklich, jetzt darf ich als NATO-Fanboy auch nochmal quasi, so diese transatlantischen Beziehungen, die sind schon wirklich da und stark, und man sollte nicht zu sehr die Unterschiede, die es auch gibt, überbetonen, sondern eben auch mal auf die Gemeinsamkeiten gucken. Und die sind nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch im kulturellen
Bereich. Also ich habe meinen amerikanischen Pass letztes Jahr zurückgegeben und habe jetzt einen deutschen angenommen.
Das finden wir auch
gut. Das finden wir gut.
Also es ist politisch, also ich glaube, ich finde, das Land ist wirklich verloren. Also das System ist wirklich gebrochen. Also im Kongress, also mit diesen ganzen Tea Party, also es ist nicht mehr, dass man zusammenkommt, selbst wenn man an zwei verschiedene Meinungen ist, um zu versuchen, das gemeine Wohl herauszustellen. Es ist wirklich, es im politischen Diskurs ist nicht mehr möglich auf so viele Ebenen. Und ich glaube nicht, dass das wieder zu ein Diskurskultur kommen kann.
Kannst du denn abschließend noch was zu Hillary Clintons Logo sagen?
Ich habe es nicht gesehen.
Ah, du hast es nicht
gesehen. Ich habe es auch nicht gesehen.
Ach so, es gibt eine Riesendiskussion über Hillary Clintons Logo für ihre Kampagne. Das ist ein blaues H, wo der Steg des Hs ein roter Pfeil nach rechts ist.
Ach ja, jetzt weiß ich, wo das Meme herkommt, das ich seit einigen Tagen in meiner Timeline sehe. Okay.
Das ist ein großes Thema gerade. Ja, Und aber dann kannst du jetzt nichts dachte, du verfolgst es vielleicht nah irgendwie. Ja.
Nee, es ist nur schlimm, dass wir werden jetzt 2 Jahre lang, wie immer.
Ja. Ich finde es immer, das hat für mich so Popcorn-Faktor, so amerikanischer Wahlkampf ist irgendwie. Und seit House of Cards ist es ein interessanter.
Also wenn es 3 Monate dauern würde oder so. Aber
es ist schon sehr lang.
Nach einer Weile. Also.
Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben heute über Stalker oder Stalker geredet. Ich muss wirklich nochmal raus.
Stalker ist irgendwie schöner. Ne?
Stalker ist irgendwie,
die Assoziationen sind falsch, dass ich mit Stalker verbinde.
Stalker, ich wollte eigentlich noch, aber das kriegen wir jetzt nicht, ich wollte eigentlich noch drüber reden, dass auf Picknick am Wegesrand und Stalker ja wirklich ein ganzes Ökosystem noch aufbaut. Du hast schon das Computerspiel erwähnt. Dann gibt's Metro 2033, auch Science Fiction, die ich letztens gehört habe als Hörbuch, auch beeindruckend. Und also ich kann es nur empfehlen, sich da so ein bisschen so umzuschauen, was da so drumherum alles ist. Und du vor allen Dingen hast wirklich spannende, direkte Einsichten in Kulturbetrieb gegeben. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das mal so aus erster Hand und nicht aus dem Feuilleton gefiltert zu bekommen.
Also das Gespräch hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich dachte, wir werden 2 Stunden nur über Science Fiction. Nein. Ich dachte, da halt kann ich nicht mithalten.
Nein, das ist nur es ist nur der Rahmen sozusagen, der Einstieg, damit wir am Anfang was zum Losreden haben und manchmal kommen wir dann wieder zurück.
Ich danke. Aber ich bin auch also sehr dankbar. Es hat mir auch Spaß gemacht und auch, dass ich jetzt doch Stalker mehr angeschaut habe.
Also. Er war nicht so schlimm wie erwartet. Ne? Genau. Dann danke ich sehr herzlich für die Einladung in diese wunderschöne Wohnung. Ich hoffe, das neue Gentrifizierungsgebäude wird dir nicht so viel Licht rauben, wenn es dir schon die Kastanien geraubt hat vom Haus. Und danke auch an Gregor für die schöne Terminorganisation hier.
Ja, danke.
Dann
bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.